Willkommen zu Folge 37. Wir sprechen heute über die fieseste aller Apps, Skynet. Sie ist das ultimative Böse des Terminator-Universums. Eine künstliche Intelligenz, der Meister aller österreichischen Kampfroboter. Wie wurde Skynet erschaffen? Wie konnte es die Kontrolle erlangen? Was sind seine Ziele? Und wie behält es bei all den Zeitreisen den Überblick? Kann man Skynet besiegen? Und wieso dreht sich immer alles um den scheiß John Connor? Ich bin Fred und ich begrüße euch zum T-5000 unter den Podcasts. Hier sind die einzig wahren Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten, neuer Untertitel Dosenbier und Synapsen.
Jesus.
Ich begrüße am Kack- und Sachtisch. Muss mich gerade konzentrieren beim Einschenken. Moment, ich kann nicht. Ey, ich kann kein Multitasking. Hallo Tobi.
Hallo.
Hallo Richard.
Moin.
Wir haben in der letzten Folge über Terminator gesprochen, über die ersten beiden Filme ausführlich, über die verschiedenen Terminator-Typen von T1 bis T-Mac, T1 Million. Human Tissue over at Metal Endoskeleton.
Über den indischen Billig-Terminator.
Das fand ich übrigens. Über den indischen Terminator.
Ich dachte, Fred hätte die eine, das was ich dann noch gemacht habe, hätte das rausgeschnitten. Ich habe gestern die Folge dann zu Ende gehört und war kurz in der Küche und kam halt nur rein, als dann Tobi nur sagte, so, Richard und sein Rassismus. Ne? Jetzt muss ich zurückspulen. Was da ist jetzt?
Ich schneide so, da muss schon mehr passieren, dass ich irgendwas rausschneide. ohne Scheiß.
Der indische Terminator.
I'm a curly based robot. Ich habe auch herzlich gelacht, als ich nochmal angehört habe. Wir hatten in der letzten Folge den lächerlich naiven Plan, in einer Folge Terminator und Skynet und die ganze Welt zu besprechen, was natürlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Kurz vor der 2-Stunden-Marke haben wir uns dazu entschlossen, sozusagen abzubrechen und heute einen zweiten Teil nachzuliefern. Und das finde ich schön. Wir haben heute viel Zeit, um über Skynet zu sprechen.
Wir machen es im Prinzip schlauer als die Filmemacher. Wir machen wirklich nur 2 Teile.
Ja. Mal sehen.
Oh, mal sehen. Hey, abwarten. Ich kann mich auch erinnern, dass so Hörerfragen zum Thema Terminator kamen wie, warum haben sie nach dem zweiten Film nicht aufgehört? Das ist so die naivste Frage, wenn es um Filme geht, oder?
Ja.
Antwort,
ja, Geld.
Geld. Ja, wir werden auch heute wieder viele Hörerkommentare und Fragen haben.
Warum haben sie nach dem zweiten Film aufgehört? Wenn du dir einen dritten Hoden leisten könntest, würdest du es tun?
Ey, nee. Weil so ein Tritt in die Eier tut dann noch viel, viel mehr weh.
Schon mal vor, der Schmerzfaktor würde dann durch 3 geteilt, ja, wenn nicht durch 2.
Ja, so. Aber das ist, der potenziert sich ja durch jeden Hoden. Aber das Ding ist, wenn du so einen vierten oder so einen dritten Teil hast, der die Handlung der vorhergehenden Filme versaut, siehe Hannibal Rising oder
okay,
sowas.
Okay, dann sagen wir mal an, du kriegst halt einen schlechten dritten Hoden.
Ja, nee, das ist dann halt so wie mit einem Tritt mit 2 Hoden in die Eier oder mit 3 Hoden in die Eier. Das potenziert sich dann.
Ja, ich glaube auch, Rebellion der Maschinen war wie ein dritter Hoden. Wenn er angekündigt wird, sagst du, na, klingt nicht schlecht. Ja. Und dann kommt er und du merkst, es ist halt einfach nur Scheiße.
Das ist
Scheiße
nur lässig. Gelaufen. Es sitzt nicht in der Hose, jemand tritt rein, es tut höllisch weh.
Übrigens habe ich gelesen,
der hängt vielleicht nur tiefer als der linke sowieso.
Oh, ja, dann sieht dein Sack aus, als würde der ständig Mittelfinger zeigen.
Übrigens habe ich gelesen, dass gerade an einem an einem neuen Terminator-Teil natürlich wieder gearbeitet wird und dass Arnie nicht ausschließt, da mitzuspielen.
Ja, natürlich nicht. Der ist froh, wenn er eine Rolle kriegt.
Naja,
der macht ja. Der macht kleine Sachen. Aber kleine Sachen, ne? Also seit Beginn seiner Wiederkarriere war, glaube ich, das Größte, was er gemacht hat, Expendables 2 und 3.
Ja, ich muss auch sagen, wer sich irgendwie beim Friseur filmen lässt und dabei Mobile Games zockt und damit Geld verdient, der hat meinen Respekt verdient.
Ja. Gut, Leute, sprechen wir über Skynet. Und zwar möchte ich beginnen mit einer ganz, ganz groben Chronologie, nur so, um ins Thema reinzukommen, zu Skynet und den Abläufen des Judgment Days. Der Judgment Day ist ja der Tag der Abrechnung, also der Tag, an dem Skynet die Macht übernimmt. Skynet wurde erschaffen von Cyberdyne Systems als Sicherheitssoftware.
Eingetragene Marke.
Eingetragen. Cyberdyne entwickelt dann, das wissen wir aus Rebellion der Maschinen, wir haben den zwar als unkanonisch erklärt, aber ich lese es trotzdem mal vor. Cyberdyne macht Folgendes.
Wir haben ja beschlossen, was kanonisch ist. Das gilt übrigens für alle.
Ja, das gilt für alle.
Das ist jetzt offiziell so.
Ja. Ja. Steht so auch im Terminator-Wiki.
Ja. Ja.
Folgendes ist passiert. Cyberdyne, und das ist ziemlich viel, Cyberdyne hat ein starkes Computervirus entwickelt, das praktisch alle Rechner in den USA infiltriert hat. Und die Regierung räumte, um dieses Virus loszuwerden, Skynet dann weitreichende Netzwerkrechte ein. Ja, das war dann praktisch so das Schlupfloch für Skynet, um praktisch die gesamte Technologie, Hochtechnologie der Welt zu übernehmen.
War Skynet nicht so sogar das Virus?
Genau, also Skynet hat das Virus selbst geschrieben.
Oh. Ja.
Hat also selbst den Feind kreiert, den man gebraucht hat, um Skynet diese Netzwerkrechte zu geben. Macht das Sinn?
Ja. Hat Skynet doch gemacht, weil Skynet ist ja eine Verteidigungssoftware gewesen, ne, für das Militär. Und wenn ich habe das so verstanden, dass das so eine typische Dystopie-Geschichte Roboter ist, dass Skynet errechnet hat, dass der Mensch das Problem ist. Also um den Menschen zu beschützen, muss Skynet den Menschen auslöschen.
Genau. Ja. Wir kommen später noch detaillierter bestimmt zu den Motiven Skynet. Skynet löst eine Stunde nach seiner Aktivierung einen Atomkrieg aus und beschießt praktisch mit allem, was dir das atomare Arsenal der USA so hergibt, Russland. Russland feuert natürlich zurück. Wir kennen das Szenario Atomkrieg. Jeder klatscht dem anderen auf die Eier. Bei diesem
Fred Hilke, Historiker.
Bei diesem globalen Nuklearschlag von Skynet ausgelöst, starben 3 Milliarden Menschen praktisch an einem Tag, also schon mal die Hälfte der Menschheit, im darauffolgenden, sich Jahre hin ziehenden nuklearen Winter, siehe unsere Postapokalypse-Folge, starben dann weitere viele Millionen Menschen und erst langsam kommt dann raus, wer schuld daran ist. Also erst nach Jahren, wenn nicht nach Jahrzehnten, haben die Menschen tatsächlich erst geblickt, gecheckt, was da eigentlich passiert ist. Das Datum des Judgment Days wird auf den 29. August 1997 gelegt.
Alles überlebt?
In Terminator 3, wie gesagt, der ist ja unkanonisch, aber ich erwähne es trotzdem.
Der Vollständigkeit
halber. In Terminator 3, das macht aber tatsächlich Sinn. Terminator 3 ist es so, dass das Datum verschoben wird auf den 25. Juli 2003. Und
auch
zwar
überlebt?
Und zwar durch die Zerstörung der Cyberdyne-Zentrale in Terminator 2. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Mhm. Also, dass die Zerstörung der Cyberdyne-Zentrale und der Tod Dysons die Entwicklung Skynets nicht komplett aufgehoben, sondern nur verschoben hat. Ja. In der Serie Sarah Connor Chronicles übrigens wird das Datum auf den 19. April 2011 datiert. Und in Genesis wird es datiert auf das Jahr 2014.
Auch überlebt?
Ja.
Echt, 2014?
Ich sehe einen Fehler.
Warum in der machen Logik? Die denn einen Film, der in 2016 im Kino war und sagen dann, das Ende der Welt ist 2014? Sind Filme nicht eigentlich immer so, dass die immer mindestens 10 oder 20 Jahre nach vorne gehen?
Absolut.
Dass die uns noch panisch machen?
Dass Sci-Fi-Filme wenigstens so tun, als würden sie auf etwas Zukünftiges hinausspielen.
Ja, das war absolut. Doch auch die Schlag 2013, der Film 2012 plötzlich von einem Action- zu einem Komödienfilm wurde.
Ja, also interessant finde ich auch die Darstellung Skynets. Das war immer so ein Militärprogramm, so ein anonymes, gesichtsloses Sicherheitssystem. Bei Genesis ist es ein soziales Netzwerk. Das wirkt da wie so eine Art superpotentes Facebook.
Ja, das ist dann
erinnert
aber
ihr euch daran?
Das ist aber auch durch die alternative Zeitlinie dann
Relaunch. Also Genesis ist ja praktisch ein Relaunch.
Ja. Und halt hier, wie heißt er? Bei dem vierten, wie ist er nochmal? Salvation.
Salvation, ja.
War es halt Handler Bonham Carter in einem Bildschirm.
Ja. Der ja, war ja so. Schärfste Bildschirmschoner aller Zeiten, ja.
Ja, gut, als Manifestation, als bildliche, aber das
ja, wirkt da auch wie so. Begründen auf die Erinnerung dieses komischen Hybrids.
Ja, wie war es bei Genesis, ne? Man bekämpft Skynet, das Computerprogramm, bei dem man dabei zuguckt, wie es langsam vom Kind über die Pubertät erwachsen wird und das aufhalten muss.
Oh ja, das war relativ albern.
Ja.
Relativ. Bei Genesis entwickelt sich das Programm innerhalb von ein paar Minuten weiter und das wird dann verbildlicht, dadurch, dass es erst ein Kind ist dann immer älter wird. Ja gut, aber das ist ja einfach nur so eine bildliche Metapher, das kann man sich gefallen lassen. Das hat das Programm ja vielleicht einfach aus Spaß gemacht. Ich merk während des Satzes, dass es totaler Quatsch ist.
Ja, das war echt total albern.
Ja.
Gibt's dazu noch? Das war die Folge, danke.
Ich merke schon, ihr müsst heute erst noch ein bisschen warm werden.
Ja, irgendwie schon.
Also ja, ich bin noch nicht so ganz da. Wir brauchen ein bisschen was Thesenartiges, Thesenmäßiges.
Hau doch mal was Kontroverses
um. Das Ding ist halt einfach so, was soll man über Skynet groß sagen? Ja, genau das hat's halt gemacht. Kann man jetzt irgendwas hinterfragen? Die Asimovschen Robotergesetze. Hat's falsch gehandelt?
Ist kein Roboter, ist eine Software.
Ja, eben drum. Das ist nämlich
Roboter. Punkt.
Aber es ist ja zum Beispiel halt auch in den Maschinen ja dann drin. Mhm. Was Cyberdyne, Quatsch, weil die Terminatoren, das hat ja ich auch die Frage gestellt, weil der Terminator hat ja zum Beispiel, hat einen deutschen Akzent. Ja. Heißt das jetzt Skynet, das deutsche Ingenieurskunst?
Mind blown.
Müsste das dann nicht eher Programmiererkunst sein?
Ja, im Prinzip eigentlich schon, aber das ist ja deutlich, naja, kommen wir.
Also die Frage,
Informatik-Ingenieur gibt's ja auch.
Ja. Vielleicht haben die das auch gemacht, weil, also Skynet hat das gemacht, um den Effekt stärker zu machen. Weil Skynet ist ja, entstanden.
Kann ich mir vorstellen.
Ne, um jemanden zu Zeiten des Kalten Krieges zu jagen. Oder kurz nach dem Kalten Krieg zu jagen. Und da ist natürlich der große, kantige, deutsch klingende Roboter, wirkt da viel gefährlicher. Am besten wäre noch ein russischer Akzent gewesen. Ne? Aber sind wir mal ehrlich, wie viele Amerikaner können den russischen von dem deutschen Akzent das unterscheiden? Wichtig ist nur, er muss irgendwie hart klingen. Ja. Und wenn dann halt kommt, weiß nicht, was sagt Arnie so im ersten Teil? I'll be back. Oder, keine Ahnung, im zweiten Sarah halt dieses
Connor Get down. Is a friend of mine, can I see her please?
Ja, genau. Weißt du, das klingt doch viel geiler, als wenn er immer denkt, hey, I like to see Sarah Connor, you've seen her.
Das ist halt scheiße. I got a coffee latte here.
Ja, genau.
Look at my gun.
Einer unserer Hörer hat gefragt, lieber Hörer, der das geschrieben hat, bitte nimm es mir nicht übel, ich weiß den Namen nicht mehr, ich habe das jetzt aus dem Gedächtnis, ich glaube bei Facebook. Hans hat das geschrieben, hat gefragt, wieso wurden die ganzen Terminator nicht als super niedlich und hilflos optisch gebaut? Ja, also Skynet hätte ja auch den Weg gehen können, die Terminator alle als kleine, süß aussehende Mädchen zu bauen. Naja,
Skynet ist aber eher effizient.
Ja, aber ein 2 Meter Schrank ist jetzt auch nicht so effizient. Ne?
Naja, doch, eigentlich schon, weil überleg mal, was ja in dem Roboter auch alles drin verbaut werden muss.
Ja, aber das Skelett ist ja viel kleiner als das Ding, als dieser Exterminator dann im
Endeffekt. Ja, aber deswegen hat er ja die Haut mit diesen Proteinspeichern und mit diesen dicken, fetten Muskeln
dann ja. Ne? Das hatten wir ja, das macht ja nur Sinn, also diese Theorie macht ja nur Sinn, wenn man die Filme ab- oder nach Teil 2 als kanonisch betrachtet. Mhm. Nur dann macht es, also im Prinzip, wenn man Genesis als Teil der Reihe akzeptiert, dann macht das Sinn.
Also ich glaube,
aber es ist halt auch so ein perfektes Menschbild, was er dann halt auch irgendwie formt, ne? Der große, starke, durchtrainierte.
Genau, ich glaube eher, dass es an Skynets mangelnde Informationen über die menschliche Psyche berührt. Skynet kennt ja im Prinzip von Menschen nicht sonderlich viel, weil
also er geht einfach
Skynet war eine Stunde online, bevor er die Menschen umgebracht hat.
Prinzip des Stärksten.
Genau, ne? Und was Skynet halt logischerweise sieht, also das, was, wenn Skynet Menschen analysiert und wahrnimmt, ist das Angst. Also die Überlebenden, die Skynet kennt, wenn sie die Maschinen sehen, bekommen sie Angst. Und je größer die Maschinen sind, desto mehr Angst bekommen die. Also baut Skynet einen Infiltrator, der möglichst groß ist, der möglichst stark aussieht und die Leute Angst vor ihm haben. Skynet berechnet an der Stelle nicht, dass Angst halt ein Riesenproblem ist, dass Menschen halt unter Angstzuständen halt auch also zu Flucht neigen, zu Lösungen neigen.
Skynet ist echt ein beschissenes Marketing.
Ja, also. Skynet ist zu jung, um das zu wissen. Eine Stunde reicht da nicht aus
an der Stelle. Ganz kurz, die Geschichte mit der Energieeffizienz ist ein interessanter Gedanke, aber ich glaube, den kann man hier nicht wirklich anwenden. Denn ob du einen Killerroboter baust, der 1,50 groß ist oder der 2 Meter groß ist, das wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Unterschied machen.
Ja, vor allem kannst du das Energielevel ja anpassen.
Also, Skynet hatte wahrscheinlich den Gedanken, hey, der Typ ist ein Terminator, also ein Beender. Mhm. Klingt mega scheiße auf Deutsch übersetzt. Also das ist ja eine Maschine, die wurde gebaut, um zu töten.
Ja.
Was mache ich? Das ist ja das Konzept, das auch die Evolution bei Lebewesen gemacht hat. Hey, groß, die Leute gehen mir nicht auf den Sack, alle gehen mir aus dem Weg. Ich schrecke praktisch potenzielle Bedrohungen durch meine Optik ab. Das ist aber schon ein eher stumpfer Gedanke, denn es wäre vielleicht eine geile Idee gewesen, wenn Skynet den Terminator als kleines Mädchen gebaut hätte, der sich süß und vielleicht auch unauffällig neben Sarah Connor gestellt hätte und dann ihre Atombatterie gezündet hätte.
Das ist dann nochmal eine ganz andere Art von Infiltratoren. Ich gehe mal auch fest davon aus, weil Skynet scheint ziemlich inkohärent zu sein, was seine Designs angeht. Die entwickelt zwar weiter, aber irgendwie gefühlt nicht besser. Weil also das, was uns die Filme zeigen, ist immer irgendwie so größer, stärker, härter.
Genau.
Aber halt nicht besser, nicht intelligenter. Ja, halt aber nicht was strategisch vorteilhafter. Nicht, was er kann, sondern vielleicht weniger ist vielleicht nochmal mehr, ne?
Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Ich glaube, dass Skynet da psychologische Datenbanken einfach fehlen.
Ja.
Dass Skynet halt nie die Chance hatte, wirklich auszuwerten, um die Feinheiten der Menschenjagd reinzukommen. Weil Skynet braucht einfach, wie du gerade schon sagtest, größer, härter, besser. Je größer die Waffe, bist du mehr Tote.
Ja, oder
so, das denkst
du. Oder Skynet, pass auf, oder Skynet, wenn es ja in dem letzten Teil dann ja ein soziales Netzwerk sein soll, Skynet hat alle seine Infos von so sozialen Netzwerken. Wir wissen, wie oberflächlich und dumm das da alles ist. Dachten halt einfach wahrscheinlich, die Rasse-Menschen sind halt so typische, große, muskelbepackten Typen. Schau mal vor, es hätte Instagram gekapert. Was hätte das für Infos gegeben? Wir hätten lauter dickärschige Roboter, die mit Essen werfen, das gut gefotoshoppt ist.
Ja, Foodporn. Ja, aber das stimmt. Und da macht Genesis sogar noch weniger Sinn, der Film. Weil wenn Skynet wirklich ein soziales Netzwerk vorher gewesen ist oder beziehungsweise war, ist, sein wird, wie auch immer, dann müsste Skynet viel klüger sein und hätte wirklich ein kleines Mädchen gebaut, das sich in die Luft sprengt, sobald sie Sarah Connor gefunden hat.
Ja.
Oder einfach schießt. Kann ja auch ein kleines Mädchen sein. Niemand verdächtigt ein kleines Mädchen. Keine Polizei verfolgt ein kleines Mädchen, das angeblich 4 Frauen erschossen hat.
Außer Will Smith. Der schießt auf ein kleines Mädchen, das Bücher über Quantenphysik dabei hat in der dunklen Gasse.
Okay, das stimmt.
Aber auch nur der Aliens wegen.
Die Szene ist ja fantastisch.
Die ist so herrlich, ja. Ich habe gar nicht gesehen, dass der die Zähne fletscht. Nein, der fletscht nicht. Der niest.
Der ist im Grunde keine Bedrohung. Ja,
genau, ich schieße auf keinen, der trainiert.
Ja. Das einzige Gruselige in diesem Bild ist die kleine Mädchen.
Ja. Oh, Man in Black
Man in Black habe ich auch mega Bock drauf, bald mal eine Folge darüber zu machen.
Ja,
super geil.
Ja, müssen wir. Sprechen wir gleich drüber. Ja, ich habe eine Idee, wann wir das machen. Egal. Wo war ich?
Ich hatte gerade einen Monolog über Skynet. Die Idee ist auf jeden Fall.
Wenn es ein Social Network ist, also ich schließe mal kurz an, wenn es ein Social Network sein soll, dann haben die Filmemacher nicht aufgepasst, dann ist Skynet zu dumm. Also man kann das eigentlich nur damit begründen, dass Skynet keine Ahnung von Menschen
hat. Ja, oder es hat halt so primär halt einfach nur die ganzen Daten genutzt, um halt die Menschen generell erstmal zusammentreiben zu können. Nee,
ich rede ja von dem Terminator.
Achso, also
die Gestaltung des Terminators. Ja. Wenn Skynet wirklich diese Datenbanken, überleg mal, was an Informationen in sozialen Medien steckt, da ist alles drin. Ja? Also wenn man da ein Programm hat, das so intelligent ist wie oder so klug gebaut ist wie Skynet, dann wäre das überhaupt kein Problem, dieses soziale Netzwerk zu analysieren und herauszufinden, wie baue ich den perfekten Killer. Und der perfekte Killer ist kein Österreicher, der 2 Meter groß ist.
Also ob Skynet jetzt ein kalter... Vor allem
ein 16-Jähriger zu
sagen. Ja, ob Skynet jetzt ein kaltes Militärprogramm ist oder ein Social Network mit warmen blauen Farben. Dieses Programm hat die gesamten Netzwerke der USA infiltriert und innerhalb von Stunden einen konzentrierten Atomschlag koordiniert. Dieses Programm hat innerhalb eines Tages die Weltherrschaft an sich gerissen.
Das geschafft, was der Präsident der Vereinigten Staaten nicht schafft.
Aber woran er gerade arbeitet, Wurst, anderes Thema. Dieses Programm wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorher das gesamte Wissen der Menschheit gedownloadet haben. So banal es jetzt auch klingt.
Naja, Skynet, alles, was wichtig ist.
Skynet hatte mit Sicherheit Wissen auf das... Skynet hatte Zugriff auf das kollektive Wissen der gesamten Menschheit.
Was im Netzwerk bis 97 drin war. Ich das ist mal. Nicht so unendlich viel gewesen.
Naja, gut, dann
also die ganzen
drei, weil im dritten Film
fand ja, aber der ist ja nicht kanonisch. Wir reden ja nur vom ersten. Also wir kriegen ja nur Ahnung oder Einblicke von Skynet im ersten und im zweiten Teil. Vor allem im zweiten Teil kriegen wir Einblicke in Skynet.
Nee, da
im
dritten Teil Telefondaten vielleicht noch irgendwie. Das aber
ja, ja, also es gab ja schon das Internet Ende der 90er, das gab es ja schon, aber eben bei weitem noch nicht so gefüttert wie heute.
Nee.
Und bis 2003, gut, da war so ziemlich alles.
Oder,
Leute, weil
das Internet
Leute,
da gerade erst...
Moment, Leute, wir reden vom Jahr 1997, nicht von nicht von dem Jahr 300 nach Christus. Da hat die Menschheit schon einiges über Psychologie gewusst.
Ja,
also, ja aber
alles davon
war im Netz. Es war ja noch nicht, es war ja noch nicht online.
Überleg Ach so, das
noch,
Internet.
Ja, genau, die Netzwerkdatenbanken waren noch bei weitem nicht so ausgefallen.
Okay, also das stimmt.
Gerade die von Universitäten und so.
Überleg mal, was 97 alles online war. Im Prinzip hat Skynet seine Skizzen für den Terminator von irgendwelchen Pornoseiten.
Und Star Trek...
Fanseiten.
Fanforen.
Ja, ja. Star Trek und Pornos, mehr kennt Skynet nicht.
Genau,
und so schlecht gemachten Internet-Emulatoren, die irgendwie Scheiße übersetzen. Deswegen spricht Arnie Kacke.
Leute, das macht alles gerade richtig viel Sinn.
Ja, und vor allem das Ding ist, ja stimmt, die Gestaltung von Arnold Schwarzenegger, okay, ich kenne nur Pornos, offensichtlich haben die Angst vor großen, muskulösen Deutschen.
Ja, nochmal... Nochmal zu dem
großen, muskulösen Deutsch.
Nochmal zu dem deutschen oder österreichischen Akzent. Darüber regt sich ja eigentlich jeder auf, wieso so ein Superintelligenz die Sprache nicht richtig hinkriegt. Wenn wir davon ausgehen, dass Skynet die Strategie fährt, hey, ich möchte einen großen und abschreckenden, fiesen Typen bauen und alles, was wir aus den Filmen wissen, deutet darauf hin, dann haben die eventuell ermittelt, hey, welche Sprache, welcher Akzent hört sich denn für die Amis am fiesesten an und am brutalsten?
Meinst du jetzt wirklich das Programm, wenn es das logisch errechnet? Oder James Cameron, der sich sagt, welcher Akzent klingt jetzt hier am fiesesten?
Sowohl als auch.
Nee, ja. Naja, in der Logik ist James Cameron Skynet.
Genau.
Also wenn du
ermittelst, auch immer zu Silvester in einfach einen Laden fragt, was macht am lautesten Bumm.
Ja, also wenn du ermittelst, welcher Akzent hört sich für die Amis am brutalsten an, dann ist das mit Sicherheit Russisch und Deutsch.
Ja, denke ich
eigentlich
auch.
Eigentlich Deutsch noch eher, weil wir haben sehr viele harte Laute, so K, G, P, B, generell alles so.
Ja.
Die denken auch generell, dass wir uns gegenseitig anbrüllen.
Ja.
Guten Tag, wie geht es dir?
Schmetterling.
Oktoberfest.
Ich mache dir einen Schnitzel, sonst gibt es keinen Nachtisch. Wer isst ein Schnitzel, sonst gibt es keinen. Das ist der Alien mal bei Scrubs, ne?
Ja.
German is a wonderful young language.
Herman the German.
Herman the German. Lass uns nicht über Scrubs reden.
Sprechen wir mal über die Motive Skynets. Die langfristigen Ziele Skynets sind absolut unklar. Also es gibt keine Hinweise darauf, was Skynet plant in 100 Jahren, in 1000 Jahren, in einer Million Jahren.
Aufgabe erfüllen, Status quo erhalten.
Ja, Moment, ich rede von den langfristigen Zielen.
Ja, Aufgabe erfüllen, Status quo erhalten.
Ja, das ist ziemlich langweilig.
Ja, natürlich, aber es ist eine Maschine.
Der ja, also wir, genau, das wissen wir,
dass sie das... Es ist keine Maschine, es ist eine Software.
Der wird auch nicht langweilig.
Also betrieben von Maschinen, aber es ist keine Maschine.
Wenn Computersoftware bei mir langweilig wird, kriege ich nur eine Fehlermeldung, dass mein Spiel nicht mehr läuft, also...
Ob das bei Skynet manchmal auch so ist?
Ja, Moment, aber Richard, genau, so mittendrin, der Terminator kommt auf dich zugelaufen, ich brauche ein Flashplayer-Update, scheiße, und dann hockt er sich hin und wartet, oder?
Und sieht dann nichts mehr.
Aber Richard, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr widerspreche ich dir da, den Status quo erhalten. Denn Skynet ist keine konservative Software. Wäre Skynet konservativ, also wäre sie bestrebt, den Status quo zu erhalten, dann wäre sie da geblieben, wo sie ist, nämlich eine Militärsoftware/Facebook. Skynet ist aber eine progressive Software, also die möchte sich weiterentwickeln und hat die Menschheit vernichtet praktisch. Aber wir wissen halt nicht.
Ja, auch nur, weil sie doch Sinn zum Handeln gesehen hat.
Ja genau, also Skynet versucht dann den Menschen vor dem Menschen zu beschützen, weil Skynets Aufgabe ist es, den Menschen zu beschützen.
Genau.
So, und
genau,
das spinnt das ja im Prinzip A weiter zu, ich muss alle Menschen töten. Und B, wir versuchen, wenn man jetzt diese Hybridgeschichten und sich so mal anschaut und eben diese
Du meinst die Replikanten?
Die Replikanten.
Lass sie uns bitte ab sofort Replikanten nennen.
Okay,
Ich bestehe auf einer korrekten Sci-Fi-mäßigen Benennung.
Genau,
wenn also wenn man schon nicht sind, dann sind hoffentlich wir.
Also wenn man sich die Replikanten anschaut oder eben auch diese ich sag mal die Manifestation Skynets innerhalb dieser merkwürdigen Figuren, also ob es jetzt Hannibal Bonham Carter ist oder dieser komische Typ aus Genesis.
Der T-5000.
Ja. scheinbar noch weiter gesponnen, auch eine neue menschliche Rasse, eine neue, bessere, funktionierende menschliche Rasse zu erschaffen.
Das wissen, kann man das jetzt das
sagen. Wissen wir nicht, so, aber Spekulationen.
Ja, Skynet ist der, der dir das Pflaster halt schnell runterzieht. Ne? Das tut scheiße weh, aber eigentlich ist es nur gut für dich. So, ja, klar,
bis auf
es,
den
es
Tod.
Sterben Haufen Menschen, viele sind tot, so großes Massensterben, aber überleg mal, was das mit sich bringt.
Nee.
CO2-Emissionen senken. Energie
ist das denn so, wenn die Welt von Maschinen reagiert wird, dass sie mit CO2-Emissionen gesenkt wird?
Naja, die fliegen ja auch mit irgendwelchen Hubschraubern und Co., was keine Hubschrauber mehr sind, sondern die ja fast mit Kaltfusionsreaktoren irgendwie
laufen. Ja gut, das wissen wir nicht, weil, das ist halt ziemlich geil. Weil das Ding ist, den Maschinen kann die Atmosphäre echt egal sein.
Wurst, ja, eben. Ja,
also, aber ich meine, denen ist die UV-Strahlung egal, denen ist Sauerstoff egal,
vermutlich. Aber Skynet ist eigentlich wirklich, Skynet ist ein Verteidigungssystem.
Ja, also
das heißt, Hauptprämisse ist verteidigen.
Ja. Wenn man sich die Motive anguckt, mit denen Skynet ganz am Anfang programmiert wurde, das ist Verteidigung. Das lässt eigentlich den logischen Schluss zu, dass Skynet tatsächlich einfach nur darin bestrebt ist, die Sicherheit zu wahren. Ja.
Und das ist es eben, indem sie den Menschen auslöschen.
Trotzdem, die langfristigen Motive sind trotzdem geheimnisvoll. Will Skynet in 100 Jahren in den Weltraum fliegen und Kolonien bilden? Will Skynet bis in alle Ewigkeit einfach nur existieren und sich langweilen?
Du denkst vielleicht ein bisschen zu sehr, wie wir denken da zu menschlich. Deswegen gibt's ja auch, dann heißen ja die Filme doch sowas wie Rebellion der Maschinen. Maschinen können nicht rebellieren. Die kriegen einen Auftrag und dann geht's los. Aber die gehen nicht demonstrieren.
Doch,
die rebellieren ja in dem Sinne nicht. Die machen ja, du kannst zu einer Maschine nicht sagen, sie greift an. Eine Waffe tötet keinen Menschen. Menschen töteten Menschen mit einer Waffe.
Moment, Skynet ist aber eine Software, die eine künstliche Intelligenz sich selbst errechnet hat. Also Skynet macht das schon bewusst, was Skynet da tut. Das ist ja nicht Adobe Premiere, das einfach vor sich hin funktioniert und irgendwer hat nur einen falschen Knopf gedrückt.
Bekannte Software zum Videoschnitt. Ja.
Sondern das ist halt eine künstliche Intelligenz, weißt du, die das Ganze weitergesponnen hat. Also die ist schon durchaus in der Lage, für sich bewusst Entscheidungen zu treffen.
Heißt künstliche Intelligenz aber auch emotionale Intelligenz? Weil eine Rebellion,
Rebellion
ist eine emotional intelligente Entscheidung.
Nein. Das kann auch aus kalter Logik entstehen, so wie es bei Skynet. Also
Skynet, die Menschheit funktioniert nicht. Ist das einfach das, wie wir es bezeichnen, oder ist das wirklich was rein Menschliches?
Nein, eine Rebellion ist ja ein Aufstand gegen ein bestehendes System. Also der Versuch, ein bestehendes System zu stürzen. Das ist eine Rebellion.
Ja, aber es rebelliert ja nicht, weil es wurde ja nicht unterjocht. Vorher.
Ja, nein, es rebelliert gegen die bestehenden Systeme.
Aber
die Menschheit.
Es hat ja keinen Grund zu rebellieren.
Doch, weil der Mensch das Schlechteste ist, was dem Planeten je passiert ist.
Ja, aber es ist ein Verteidigungsprogramm. Es rebelliert ja nicht. Es erfüllt ja einfach nur einen Auftrag.
Ich glaube, das ist richtig. Ja, streitet euch jetzt nicht zu sehr um die Bedeutung des Wortes Rebellion.
Zumindest weil der Film auf Englisch Rise of the Machines heißt. Also der Originaltitel.
Also
das kann eine Maschine, also aufstehen kann er. Also
wie auch immer man jetzt irgendwie das Wort Rebellion interpretiert, Skynet hat an einem Tag 3 Milliarden Menschen umgebracht, also hat schon ziemlich viel, ziemlich viel Staub aufgewirbelt, sage ich jetzt mal. Ja, die langfristigen Ziele Skynet sind geheimnisvoll. Die kurz- und mittelfristigen Ziele Skynet, die sehen wir und wissen wir aber ziemlich genau, nämlich den Widerstand der Menschen zu brechen. Jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, Menschen töten und 4 Fragezeichen. Will Skynet die gesamte Menschheit vernichten? Ich persönlich kann für mich die Frage nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten.
Ja, das Ding ist, im Teil 4 haben wir ja diese Sammler, diese riesigen Roboter.
Ganz genau.
Die Menschen sammeln und irgendwo hin deportieren. Was die genau damit machen, wissen wir nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit Energie oder so. Wir sehen es aber nicht. Wir sehen nur diese Zwischenlager immer.
Ich glaube, man erfährt irgendwas von Arbeitslagern, kann das sein?
Irgendwie sowas. Aber man sieht sie halt nie, ne? Also man sieht nur diese Zwischenlager, wo sie halt so zwischengebunkert werden und halt eben diese Sammler. Und da wird irgendwas mit Zwangsarbeit oder irgendwas mit Energie, irgendwas wird da gesagt, aber eben nichts Konkretes.
Am Leben gehalten halt mehr oder weniger. So, sie haben ein bisschen Auslauf, sie können vielleicht ein bisschen arbeiten, abends gibt es irgendwie Essen, sie können in Gruppe sein. So, ich glaube, das ist einfach ganz krasser Freiheitsentzug.
Das wollte ich mir gerade auch sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen jetzt erstmal verwendet werden, um den Krieg am Laufen zu halten, also eben zur Ressourcenbeschaffung etc. Aber sie werden am Leben halten, also dafür werden keine Maschinen benutzt, um aus der Menschheit eine nachfolgende, funktionierende Zivilisation, also in Skynets Augen funktionierende Zivilisation zu machen. Das wäre zum Beispiel lang, weil das würde zum ursprünglichen Plan passen. dass Skynet die Menschheit erstmal zusammendrischt und dann neu formt.
Betreibt biologisches Terramorphing.
Ja.
Ja, es ist alles so ein bisschen widersprüchlich. Also in den ersten zwei Filmen wirkt es halt eindeutig so, als ob Skynet wirklich die Fliegenklatsche rausholen will und alle Menschen weg damit. Mhm. Igitt weg. Bei Salvation sieht man dann diese Arbeitslager und dass die zusammengetrieben werden in solchen Arbeits-Vernichtungslagern, was auch immer. Wenn Skynet Menschen am Leben lassen möchte, eine kleine Population, ist halt die Frage, warum? Also Arbeitslager finde ich unplausibel.
Das macht keinen Sinn, weil Maschinen viel effizienter
sind. Richtig. Also das Maschinen sind halt, also da müssen wir nicht lang drüber diskutieren, oder? Dass Maschinen effizienter sind als Menschen. Ein Mensch ist für Skynet so als kühl analysierte Arbeitseinheit ineffizient.
Genau.
Du musst Essen reinschmeißen, du musst die Scheiße extrahieren und kriegst nur einen Prozentsatz der Energie, die du reinsteckst, als Arbeit wieder raus.
Ja.
Das ist scheiße.
Ja. Deswegen könnte ich mir sowas halt eben vorstellen. Also, dass Skynet sein ursprünglich programmiertes Ziel weiterhin verfolgt. Also die Menschheit zu verteidigen.
Ach so, du meinst, dass irgendwo in Skynets Programmierung vielleicht doch so ein entartetes Asimovsches Robotergesetz drin ist, dass es die Menschen doch beschützen möchte?
Ja, und ja, vor sich
uns
selbst.
Halt erstmal dezimiert, um uns dann effektiver zu machen. Ja, genau. Da gehe ich um.
Also
ja.
die wollen im Prinzip, also meine Idee dahinter ist jetzt, dass Skynet versucht, aus den Überlebenden, die sie ja zusammensammeln, die wahrscheinlich nochmal auszusortieren, etc., etc., und daraus dann eine funktionierende menschliche Zivilisation zu bauen. Also nach Skynets Vorstellung funktionierende Zivilisation zu bauen und eben nicht dieses Chaos, das jetzt.
Cooler Gedanke, ja. Ja, ja.
Könnte sein.
Ja, aber dafür müssen halt dann einige sterben.
So gut wie alle halt. So ein bisschen wie bei Kingsman, da diese Idee, die der Samuel L. Jackson da hat.
Die Starken überleben.
Also praktisch den Reset-Knopf drücken.
Wachstum durch Schmerz.
Ja.
Ja.
Der Grundgedanke haben wir jetzt ja schon angerissen. Skynet war ja, der Mensch ist eine gewalttätige Spezies, wofür man in der menschlichen Geschichte nicht lange nach Beweisen suchen muss. Und die logische Konsequenz daraus ist, man muss den Menschen vor sich selbst beschützen. Ja. Das ist in der Science Fiction ja ein ganz alter Gedanke, der in den Asimovschen Roboter-Stories auch schon vorkam. Hier, Ultron zum Beispiel bei den Avengers ist genau das gleiche.
Ja. Ja. Also das ist ein super altes Motiv, das gibt's in jedem zweiten Roboterfilm. Gefühlt.
Ja,
aber wir wissen über Skynet.
Ultron, witzigerweise, die hatten alle Internetzugriff im Prinzip und alle sind sehr ineffizient geworden dadurch. Ist das Internet so voll mit Müll?
Wer ist ineffizient geworden?
Warst du mal im Internet?
Und anstatt irgendwie die ganze Welt lahmzulegen, plant er, einen riesen Meteor zu bauen.
Ja, Ultrons Plan war total scheiße.
Ja.
Ja.
War total dumm, der war halt im Internet.
Ja, der
modernen Internet.
Der hätte diesen, wie heißt das bei Stepplanke 4, so ein Firecell machen können, der hätte alles abschalten können.
Ja.
Und dann systematisch auslöschen. Und nein,
Er macht da so einen Dreck.
Die Avengers wären völlig gelähmt gewesen ohne Strom. Die hätten einfach den Strom abstellen können.
Naja, darüber in einer anderen Folge.
Nein, sie haben ein Tor, der ist ein laufendes E-Werk.
Skynet hat, und ich weiß nicht mehr, in welchem Film man das erfährt, ich glaube in Salvation, Skynet als körperlose Intelligenz hat wohl eher abstrakte Vorstellungen der physischen Welt. Also sehr, sehr einfache Vorstellungen. Skynet versteht die physische Welt nicht so richtig. Das ist alles eher, ich stelle mir das so ein bisschen vor, als ob die physische Welt, also wir, die hier zu dritt gerade an diesem Tisch aus Holz sitzen und in Mikrofone aus Metall sprechen, das ist alles eher wie so ein Game. Oder? Kann man sich das so vorstellen? Wie so ein Game, wie so ein kleines Spielchen für Skynet. Skynet ist die Wichtigkeit der physischen Welt nicht so hundertprozentig bewusst. Kann man das so sagen? Klingt komisch.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, die Wichtigkeit der physischen Welt ist für Skynet ja im Prinzip auch völlig irrelevant, weil Skynet ist ja nichts Physisches.
Mhm.
Das heißt, alles Physische auf dieser Welt, egal ob es Rohstoffe sind oder Zuneigung oder irgendwas, ne, irgendwas, was man mit physischen Dingen machen kann, spielt für Skynet ja überhaupt keine Rolle. Außer von dem mindestens einen Server, den es braucht.
Ja, es muss, doch, die physische Welt muss für Skynet ja schon eine sehr große Rolle spielen, denn es hat hunderte Atombomben gezündet und die Vernichtung einer ganzen Spezies angezettelt, um Kontrolle über die physische Welt zu bekommen. Aber das ist eher wie so ein Spiel für Skynet. Also Skynet wird nicht nachts wach liegen und Tränen weinen um den gefallenen Soldaten so.
Ich frag mich sowieso, wo Skynet eigentlich im Prinzip auch sitzt, weil er würde ein atomarer Schlag eigentlich auch mit dem Elektromagnetismus, der ja auch dann irgendwo da auch mit reinspielt, würde sich Skynet nicht eigentlich selber sogar kaputt machen?
Nee, aber wenn das irgendwo in der Erde sitzt.
Hoch in irgendeinen Satelliten geladen.
Wenn das irgendwo tief in der Erde sitzt, ist kein Problem.
Das sitzt ja überall. Skynet hat ja keinen festen Sitz. Das ist ja das, was diese Idee der Rebellion total, also der menschlichen Rebellion total bescheuert macht, weil die müssen theoretisch jedes technische Gerät, das Zugriff auf ein Netzwerk hat, ausschalten. Das ist ja das, was im Prinzip bei Avengers 2 so mies umgesetzt ist mit Ultron. Ja. Der ist, bei dem ist das ja theoretisch auch so.
Ja, aber in dieser dystopischen Welt mit nuklearem Wintern, wenn die Menschheit dann irgendwie erst 10, lass es 15 Jahre sein, um rauszufinden, wer das dann jetzt da halt irgendwie war, irgendwann sind die ja alle einfach nur sind ja alle nur noch dieser Widerstand. Da muss es doch irgendwann für Skynet auch keinen Ausweg mehr geben, weil irgendwann werden doch auch, also die Menschheit vernetzt sich dann nicht mehr, wir kapseln uns ja von den Maschinen ja dann noch irgendwann ab. Das heißt, irgendwann die Elektrizität, die wir mal aufgebaut haben für die Maschinen und das alles, würde doch irgendwann nach und nach abgestellt werden. Es sei denn, Skynet hat sich irgendwo sowas selber, wie die Maschinenstadt in Matrix, dass die sich halt selber versorgen.
Haben sie ja gemacht, also die sieht man doch sogar.
Ja. Oder die benutzen die Menschen halt wirklich als Treibstoff. Quasi?
Nee, also du siehst in so Terminator 3, glaube ich, sieht man ja das, was die da zerstören, also diesen Kern von Skynet, sieht man da, was total bescheuert ist, weil es eine Software ist, die sitzt ja nicht an einem Ort.
Ja, aber egal. Habe ich gleich ein Aber.
Trotzdem muss es irgendwo ein Rechenzentrum geben.
Ja, irgendwo so ein Superserver halt, ne? Und den zerstören sie da.
Ja.
So, und das sieht aus wie Minas Morgul in Rot. Also ein bisschen albern designt, aber. Ja.
Also. In den Terminator-Filmen stellt man sich das immer, wie du gerade angedeutet hast, Tobi, vor, dass diese Intelligenz in einem Kern sitzt. Also irgendwo auf dieser Erde gibt es einen Punkt, ein Zentrum, wo Skynet sitzt. Und von dort aus wird alles gesteuert. Und man als Mensch neigt man dazu, sich das so vorzustellen. Vermutlich, so wie wir heute unser Verständnis von Informationstechnologie haben, wäre Skynet aber eher Cloud-basiert.
Genau.
Ja. Übrigens wird der Begriff Cloud-Computing immer falsch benutzt. Der wird immer falsch benutzt. Denn Cloud, etwas ist in der Cloud, heißt nicht, dass unsere Folgen jetzt bei 1 und 1, eingetragene Marke, auf dem Server liegen. In dieser Kiste. Sondern Cloud heißt eigentlich, dass sich die Daten auf ganz vielen Rechnern auf der Welt verteilen. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Also, dass du nicht das eine Zentrum hast.
Mhm.
Wenn wir unsere Folgen wirklich jetzt in Sachen mit der Cloud synchronisieren würden, so wie der eigentliche IT-Begriff ist, wäre es so, dass du 2, 3, sogar 4, 5 Server zerstören könntest, aber unsere Daten wären immer noch in voller Auflösung da. Und ja, so würde das Skynet auch machen. Natürlich. Aber warte, ganz kurz.
Jeden einzelnen Taschenrechner auf diesem Planeten zerstören, um Skynet auszulöschen.
Also, ja gut, wahrscheinlich nicht jeden einzelnen, 60% vielleicht, aber keine Ahnung, ich bin kein IT-Spezialist, da musste dann Andi und Fab fragen. Auf jeden Fall ist es halt aber für Drehbücher und für Storys immer viel besser, wenn du ein Zentrum hast.
Ja.
Weißt du, wie ich meine, für das Geschichtenerzählen ist es immer besser, wenn du das eine Ziel hast.
Klar, natürlich, aber es macht halt technisch überhaupt keinen Sinn.
Absolut
nicht. Es wäre schön blöd, sich selbst zu zentrieren. Oder sowas, so eine Art Super-Server zu bauen, wo die wichtigsten Teile alle in einem Gebäude sind. Das wäre ja total hirnrissig.
Ja,
und so blöd ist Skynet offensichtlich nicht.
Das wäre ziemlich uneffizient. Am besten noch so in den Terminator ausschaltet, sondern Skynet auch tot.
Das wäre halt wirklich gefährlich, absolut. Ja.
Ich habe damals auch, als wir uns so besoffen Terminator 2 angeguckt haben, da gibt es doch die Szene, wo sie ihm noch den Chip aus dem Kopf rausziehen und ihn dann ja dann quasi neu booten, ne?
Ja, diese Extended-Szene.
Ja, genau. Und hab auch gesagt, wie geil wäre das jetzt, wenn die den Chip bei dem wieder einsetzen, den rumdrehen und plötzlich kommt das Geräusch von einem Mac, wenn er hochfährt.
Das wär ziemlich negatives Product Placement an der Stelle.
Skynet ist also von Apple.
Windows XP-mäßig stecken die wieder rein. Ding, 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 ding,
ding, ding. Also, ich habe aus den Filmen gar nichts gelernt. Ich würde irgendein Betriebssystem von Cyberdyne sofort kaufen.
Ja. Ey, ganz ehrlich, das klingt total fantastisch.
Voll.
Eigentlich klingt es wirklich ziemlich geil.
Naja, und Skynet hat ja diese Terminatoren und diese ganzen Roboter gebaut, um die physische Welt zu kontrollieren.
Genau. Um sein Ziel zu erfüllen, die Menschheit vor sich selbst zu beschützen.
Ja.
Eigentlich ist Skynet nur neidisch.
Worauf denn? Genitalien?
Ja. Gegen irgendwas muss man neidisch sein. Auf irgendwas, gegen irgendwas. Blödsinn.
Ja, ich bin voll neidisch gegen dich.
Auf was denn? Italien?
Also ich möchte jetzt mal gerne schon eine erste Hörerfrage vorlesen von unserem Hörer Robert.
Auch Hans?
Robert Hunt, nee, Robert M. Punkt. Warum braucht Skynet noch Roboter, um ihre LKW und Helikopter zu benutzen? In Klammer, siehe Terminator Genesis.
Kommen wir nicht über Terminator Genesis.
Was?
Pass auf, vor allem sieht man das doch schon in Prevolution, so wollte ich gerade sagen, Salvation, dass die das eben nicht mehr machen. Ne? Also im vierten Teil hast du sich selbst bedienende Maschinen, ja, wie zum Beispiel diese unbemannten Motorräder, wie diese unbemannten Helikopter, etc., etc. Und dann kommt dieser scheiß Genesis-Film, Genesis falsch geschrieben, das kann man nicht oft genug betonen.
Ja.
Ich fand das total albern,
Genesis so mit System, ja, fuck you.
Ja, also den Witz. Also, ja,
aber Genesis?
Ja, genau,
den Witz aus Genesis. Den Sci-Fi-Sender zu Syphy zu machen?
Ja, das müsste ja eigentlich Syphy heißen.
Ja, Syphy. Was wolltest du gerade sagen mit den unbemannten Motorrädern?
Genau, im vierten Teil sieht man das und im fünften Teil haben sie es wieder obsolet gemacht. Ja? An der Stelle erhebe ich meinen größten Mittelfinger gegen Hollywood und sage, Leute, passt bitte auf, was ihr an Teil vorher schon gemacht habt.
Wo kommt denn das?
Ich möchte jetzt an der Stelle einfach sagen, wollen wir nicht mehr über Genesis sprechen.
Das klingt wie ein ganz schlechter Stripper-Name.
Also die Kritik ist ja folgende. Wieso würde Skynet einen Roboter bauen?
Um einen Roboter zu steuern.
Um eine Maschine zu steuern.
Ja, Maschine. Wo kommt denn das im Film?
Ich weiß es auch nicht mehr genau. Nicht mehr. Aber da gibt es nicht auch in Salvation eine Szene, wo ein T-800 ohne Haut oder ein T-600 in einem LKW oder sowas sitzt?
Ja, in einem menschlichen LKW, ja, nicht in einem von Skynet gebauten.
Ja. Also ja, ich dachte
aber, wenn du jetzt einfach nur meinst, dass jetzt Arnie zum Beispiel als T-800 halt ein Motorrad fahren muss oder irgendwelche Sachen.
Nee, das macht ja Sinn.
Das macht ja Sinn. Deswegen bin ich gerade einfach nur ein wenig off the track.
Also ich hatte da folgenden Gedanken. Der Gedanke, dass man alle Maschinen irgendwie, die da rumfahren und kreuchen und fleuchen, als eigene Superintelligenz baut oder Allgemeinintelligenz baut, so wie diese selbstfahrenden Motorräder, dann liegt ja nahe. Aber ist das wirklich effizient? Also vielleicht ist es einfacher und günstiger, einen Motorradpiloten zu bauen, der die ganzen Motorräder fährt und wenn mal ein Motorrad kaputt geht, kann der umsteigen, als das Geld in dieses eine Motorrad zu stecken und wenn dann Rad kaputt ist, habe ich einen Supercomputer, der ein kaputtes Rad hat. Also kann man dem folgen?
Ja, aber dazu muss ich sagen, Geld spielt keine Rolle, weil
nur Ressourcen.
Ne, nur Ressourcen spielen eine Rolle.
Mit Ressourcen.
Skynet wird sich nicht selbst bezahlen.
Sorry, mit Geld meine ich Ressourcen.
Dann hast du, es ist ja nicht so, dass es alles eigenständig denkende Wesen oder Maschinen sind, die Skynet da baut. Also Skynet baut KIs, die klug genug sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen, aber nicht eigenständig genug sind, um sich den Willen Skynets zu widersetzen. Genau. Das heißt, Skynet steuert alles gleichzeitig. So viel zum Thema, die Software ist so heftig. Mhm. Das wird ja alles über Skynet gesteuert. Jeder einzelne Rechner wird immer über Skynet gesteuert, bis auf scheinbar die Terminatoren.
Beziehungsweise, bis auf die Terminatoren, die müssen selbstständig laufen, denn die reisen ja auch durch die Zeit.
Genau, sonst funktioniert es ja auch einfach
nicht. Die haben ja auch eigene Prozessoren. Die haben bestimmt auch einen Uplink, quasi so wie die Roboter bei iRobot zum Zentrum. Also, die haben bestimmt einen Uplink, wodurch sie halt irgendwie, weiß ich nicht, neue Daten kriegen, Karteninfos, GPS, was auch immer.
Denkt ihr, diese Updates, Motorräder sind ständig mit Wi-Fi, mit Skynet verbunden?
Ja. Davon ist schwer auszugehen.
Und vor allen Dingen auch so die, ich kann nochmal drauf kommen, diese Ressourcenfrage. Also wenn Skynet genug Ressourcen hat für Roboter-Wasserschlangen, dann...
Ja, wirklich. Also dann können die auch einen Haufen diese scheiß Roboter-Wasserschlangen.
Vor allem, weißt du, was das Schlimme ist?
Ich hasse diese Dinge.
Ich frag mich bis heute, ob der Terminator tatsächlich, ob Skynet wirklich sich die Mühe gemacht hat, den Pimmel zu formen.
Ich glaube, ich bin sicher, ja, bestimmt. Denn es könnte ja sein, dass der in irgendeine Situation kommt, wo er mal gefilzt wird
muss. Das Ding ist einfach, Arnie hat eine Kimme. Also auch der Roboter, der hat eine Kimme. Was er eigentlich nicht bräuchte.
Nee, aber zur also ne,
die haben Vollständigkeit halber. Die haben den ja möglichst biologisch realistisch gebaut. Genau.
Also, zum Beispiel kann Skynet ja auch nicht, sonst hätten ja auch die Leute in der Bar reagiert, wenn der keinen Pimmel gab.
Die eine Kellnerin guckt ja auch noch an ihm.
Ja, genau, so Matte so. Ja, also, weil die wären ja alle völlig irritiert gewesen, wenn ein Typ ohne Pimmel in eine Bar kommt.
Also wirklich, schlechtester Witzanfänger. Kommt ein Typ ohne Pimmel in eine Bar?
Ja, ohne Scheiß. Jetzt stell mal vor, du sitzt ja so, spielst mit deinen komischen, halb kriminellen Biker-Kumpel ein bisschen Billard und dann kommt dann nackter Arnold Schwarzenegger rein. Da guckst du ja schon komisch. Aber wenn der noch untenrum aussieht wie Ken, dann wird das Ganze ziemlich verwirrend. Ja? Und die sehen einfach nur einen komischen nackten Typen, die lachen
ja auch aus. Sagen, dann haben die aber auch, da, ja, okay, gut, das ist wahrscheinlich auch, um so Vertrauen zu erwecken. Stell mal vor, da würde halt wirklich die Steroid-Version von Kinder plötzlich reinplatzen und so sagen, ich möchte deine Klamotten haben. Wenn er jetzt wirklich keinen Jodel in der Hose hätte, der irgendwie leicht Terminatorenmäßig, vielleicht heißt er deswegen Terminator.
Wie wir haben ihn nie gesehen.
Der da auf jeden Fall mit seinem Dödel halt irgendwie am Rumwackeln ist. Ich war vor, der hätte dann halt gesagt, so, ich benötige deine Klamotten. Ich glaube, die hätten anders reagiert, wenn er da wirklich so ein eunuchenartiger Roboter,
ja, genau,
Hämaprodit,
ja, stehen. Das wäre ein bisschen schräg gewesen.
Ja. Hier, ich brauche deine Kleider, deine Schuhe und dein Motorrad.
I need your clothes, your boots and your motorcycle.
Stell dir das mal vor, ich weiß, Schwarzenegger, so, boah, so ein Riesentyp. So.
Dann I need your clothes and your motorcycle. I'll be back.
Hier,
are you Sarah Connor?
Wo wir gerade über die Konstruktion der Terminator sprechen, unser Hörer Bill B. hat uns geschrieben, warum Skynet überhaupt Maschinen baut, die den menschlichen Bewegungsablauf simulieren, um sie dann gegen Menschen kämpfen zu lassen, die seit Ewigkeiten damit vertraut sind, ist mir nicht ganz klar. Vier Beine zum Laufen sind viel effektiver, um zu töten.
Naja, macht ja Skynet auch.
Macht's gerne.
Nur halt nicht, genau, in großer Armee.
Und eben diese Nummer mit den Infiltratoren. Infis?
Infis?
Sehr gut. Ja. Das klingt ein bisschen, als wäre es nicht die Infiltratoren.
Ja, siehst du, das ist ein Scheißwort, ne?
Infiltratoren, sondern die Infis wären so die Infants, die halt gebaut wurden, aber die richtig fällig sind, weißt du? So die Wachsmalstift im Ohr, die Terminatoren, die
immer die tot. Ja, also wenn die Infis da auftauchen, macht's ja nur Sinn, so möglichst menschlich zu sein. So,
bei wenn denen man sich macht es voll Sinn, ja.
Wenn man sich jetzt diese Armee der T-800s anschaut, die sind ja schon, also scheinbar für multifunktionale Zwecke gedacht. Ne? Auf der einen Seite eben als Infanterie, dass die da auftauchen und rumballern, was man in Terminator 2 sieht, also am Anfang, ne? Mhm. Und eben auch, um Infiltratoren-Jobs zu machen.
Multipurpose, ja.
Genau.
Das ist also aber auch schwierig.
Und da macht das schon Sinn, die menschliche Form zu wählen, weil sie einfach, da der Mensch noch, der Gegner ist, multifunktional
ist. Noch dazu ist das halt auch psychologische Kriegsführung. Wenn dein Gegner aussieht wie du so in etwa, dann kannst halt auch vielleicht dich hemmen, dabei abzudrücken auf einmal. Es kann dich in Angst und Schrecken versetzen. Das weil ich weiß nicht, ob ich jetzt geschockt reagiere, wenn, weiß ich nicht, ein mechanisches Dreieck auf mich zufliegt und einfach alles wegseppt.
Ja, also, das stimmt. Ja, das war, gebt euch vor allem mal dieses Gesicht, was man am Anfang von Terminator 2 sieht, wo er erstmal mit seinem menschlichen, eigentlichen Fuß diesen Schädel zertritt. Kamera hoch und dann dieser Blick in die Kamera von diesem totenschädelartigen Skelett-Kopf-Roboter-Ding mit den leuchtenden roten Augen. Das ist viel gruseliger als dieser abstrakte Jet, der danach im Hintergrund da auftaucht und rumballert. Ja, natürlich ist der wahrscheinlich viel effizienter. Der hat wahrscheinlich auch viel dickere Knarren, der ist so ein Hovercrafting und so viel geiler eigentlich als so ein blöder T-800. Mhm. Aber der T-800 ist halt viel einschüchterner. Also ich meine, wie gruselig ist ein metallenes Skelett mit leuchtend roten Augen und einer Laserwaffe?
Ja, Mann. Das ist halt genauso wie dieses Ding, wie dann auch immer so bei auch so Alien-Filmen auch immer gesagt wird. Warum müssen Aliens immer so sehr nach menschlichem Vorbild sein? Warum brauchen die Nasenlöcher? Warum brauchen die eindeutig eine Kopfform? Irgendwas, was aussieht wie ein Hals, Schultern, solche Sachen. Das kann ja auch einfach sonst was sein, ne?
Der Blob.
Aber das sind dann halt einfach so die Vorstellungen. Da kommt unser Verstand, glaube ich, auch einfach an seine Grenzen.
Ja, nicht nur das, sondern vor allem ist es halt viel effektiver. Also wenn da jetzt so ein wabernder Haufen Schleim auf dich zugerobbt kommt, ja, hey. Aber wenn halt so ein Vieh aus
Mr. Grey,
sowas? Nee, nicht so ein Grey, sondern so ein, hier aus Independence Day, der schon sehr humanoid ist, also mit dem Anzug.
Ja.
Dieser Anzug ist ja schon recht humanoid,
der hat zwei Arme, zwei Form, Beine,
aber halt eben mit diesen Tentakeln, dieses verzerrte Bild einer humanoiden Gestalt, ist ja viel gruseliger als so ein wabbelnder Haufen blub, oder dieses komische Apple-Ding aus Independence Day 2, diese Kugel da.
Diese Kugel da,
also, ganz...
Also da würde ich Skynet halt auch, das ist Kindchenschema. Halt auch tatsächlich psychologische Kriegsführung unterstellen.
Also wenn, aber sehr, sehr grobe.
Ja.
Also das haben wir ja vorhin schon mit
dem Terminator sehr grob. Aber trotzdem so auf die Urinstinkte halt abzielt, ne?
Ja, aber schlecht.
Größer, menschenähnlich, eindeutig stärker, weg.
Ja, genau, also sehr schlecht. Aber also sehr, sehr, ich sag mal, einseitig orientierte psychologische Kriegsführung. Groß heißt, die haben Angst davor. Diese Feinheiten einzugehen, dass es viel klüger wäre, wenn sie keine Angst vor denen hätten. Daran denkt Skynet.
Skynet ist eine künstliche Intelligenz und was ist so voll die Proletenintelligenz?
Ja, wirklich, voll. Wenn Skynet halt könnte, würde Skynet halt Muscle Cars
fahren. Ja, es gibt halt irgendwie so nicht den James Bond unter den Terminatoren jetzt halt. Weißt du, der da ankommt, voll geil ist, einer der Generälinnen dann irgendwie abschleppt und dann seinen Pimmel als Waffe benutzt oder sowas.
Nee, den gibt's nicht.
Warum komme ich immer wieder auf Penisse und Waffen?
Also psychologische Kriegsführung, wenn sich Skynet psychologischer Kriegsführung bedient, wovon auszugehen ist, macht diese humanoide Form mega Sinn. Auch vom Bewegungsablauf. Also die menschliche Form, die humanoide Form, zwei Beine, ein Torso, zwei Arme, einen Kopf, also die Prozessoreinheit oben. Die Evolution, wir biologische Kohlenstoffeinheiten haben diese Form nicht umsonst entwickelt. Also diese Form ist nicht völliger Bullshit. Ja. Die funktioniert ganz gut. Schau dir mal diese, kennt ihr, war gerade eben wieder ein Video, das umgegangen ist, von Boston Dynamics, diese krassen Roboter, die bauen, diese Trageroboter, die das Militär verwenden soll, um irgendwelche Lasten zu tragen. Diese
Exoskelette da.
Nicht die Exoskelette, sondern das sind schon selbstständige Roboter.
Ach, diese dann nochmal schubsen, um zu beweisen, dass die nicht umfallen, diese
ganz, Dinger? Ja, genau, ganz bekannt ist dieser Kuhroboter auf vier Beinen, den man schucken kann und der fällt nicht um. Und die haben jetzt erst vor ein paar Tagen ein neues Video veröffentlicht von so einem zweibeinigen Vieh. Das hat unten zwar Rollen, aber es hat trotzdem eine einigermaßen humanoide Form.
Voll gruselig.
Das sieht mega gruselig aus. Und also wenn wir wirklich auf Effizienz gehen würden, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Terminator vielleicht schon eine humanoide Form haben, aber vielleicht statt Beine unten Rollen haben. Das könnte ich mir vielleicht, also Räder, denn Räder sind eine super Sache, die wir biologische Wesen leider nicht entwickeln können.
Dann müsste im Prinzip sehr der Terminator dann aus wie eine gefährlichere Version von Nummer 5.
Ja,
und weil der hat ja einen humanoiden Oberkörper, humanoide Arme und humanoiden Kopf und unten diese, was ja noch viel effektiver ist, diese Ketten,
das hat grad
die so, er in Rollen so umschlagen kann.
Das hat gerade so dieses, wenn Fred dann sagt, er braucht noch Rollen, das ist so dieses typische, weißt du, wenn als Kind, wenn irgendwas so was geiler ist, war dann immer so das extra, war eine Uhr mit drin oder so. Das heißt jetzt der neue Terminator ist eine Uhr mit drin. Das heißt, Fred macht im Prinzip so Stück für Stück die Terminatoren zu so mordenden Inspektor Gadgets.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Also der TX.
Ja.
Weißt du, du hast vorher einen cleanen T-800 gehabt, dann diese lustige Spielerei, den T-1000 und dann kommt dir der Gadget, der Mr. Gadget unter den Terminatoren, der TX, der noch so überall Sachen rausstecken kann und noch eine Pistole hier hat und noch vergrößerbare Titten hier hat. Ich hasse den TX.
Inspektor TX. Wenn man wirklich von dieser Effizienzgeschichte ausgeht, dass Skynet als Intelligenz alles möglichst effizient gestalten will, dann ist es auch kein so fernliegender Gedanke, dass man ein Modell nimmt, das es schon gibt, das man schon kennt. Also das humanoide Modell ist gut erforscht, wie die Bewegungsabläufe dieses Skeletts, dieses Körpers sind. Hat es sich alles aus dem Internet, aus den Internetpornos von 1997 runterladen können. Und
da. So sprechen Menschen, wie denn? Gib mir zieh deine Kleidung aus! Ja. I need to close your boot in the motorcycle.
Und daraus dann so einen Multipurpose Terminator zu machen, weil das sind ja alles im Prinzip Abarten des T-800 oder T-600.
Ja.
Macht schon Sinn. Auf der anderen Seite, es wäre halt auch für den Film voll scheiße, wenn die Roboter einfach nur so große Kisten wären mit Rädern drunter.
Ja, stell dir das Ding mal auf mal Harley vor.
Connor.
Ja, genau.
Ich spiele beruhigende Musik, damit du weißt, ich bin keine Bedrohung. Oh, say, can you see Bedrohung?
Ja, da gibt's doch bei Star Wars diesen Schuhschachtel-Droiden.
Ja.
Kennt ihr den?
Ja,
der
dieser
sieht,
kleine, ne?
Der sieht so, ich weiß nicht, bei The Empire Strikes Back, glaube ich, sieht man den. Der ist so groß wie eine Schuhschachtel und rollt auf dem Boden rum.
Der macht irgendwie, also keine Ahnung, der sieht man sowohl in der Wolkenstadt als auch am Todesstern. Scheint irgendwie eine Reinigungseinheit
oder so. Drückt dem eine Knarre in die Hand und schickt den in der Zeit zurück.
Ach, mit Gaffer einfach oben drauf
gekriegt. Wieso zurück? Der müsst ja in die Zeit vor, weil Star Wars spielt ja von langer, langer Zeit. Er müsste in die Zukunft reisen, um dann John Connor zu töten, um auf der Erde irgendwas.
Aber ist schon
passiert klar, Star Wars in Herr der Ringe simultan? Und wenn ja,
wo? Das eine im Weltall und das andere auf irgendeinem verschollenen Planeten im Outer Rim.
Der auch im Weltall wäre, du Nase.
Ja, das ist halt eine draußen im freien, luftfreien Raum, wo man zufällig schwebt, das andere auf der Erde, wo es festen Boden
gibt. Und Game of Thrones, das ja in so einer Kugel, also in der Innenseite des Planeten spielt.
Ja, das ist nur eine Theorie.
Ja, das ist deine Theorie.
Nein, das bauen die in einem Vorspann einmal.
Ja, das ist eine Theorie.
Das leckt mich. So, ja, das ist ja so. Aber ist oben auf der Kruste von dem, ist da oben drauf Mittelerde und in der Mitte Westeros? Das wäre ja geil.
Wo wir gerade bei beschissenen Fantheorien sind, es gibt die total durchgeknallte Theorie, dass Vin Diesel in The Fast and the Furious ein Terminator ist. und zwar einfach nur aus dem Fakt hinaus, dass er in den Filmen schon 1000 Mal irgendwelche Sachen überlebt hat, die ein normaler Mensch nicht überleben sollte.
Ja, ganz ehrlich, The Rock ist das vielleicht?
The Rock ist der böse Terminator.
Ich habe keine Belege dafür gefunden.
Ist der T-1000, weil er immer wabbliger wird.
Ich habe keine Belege dafür gefunden, aber anscheinend gab es irgendwo mal die kranke Idee in irgendeinem abgefahrenen Filmstudio, dass es tatsächlich ein Crossover zwischen The Fast and the Furious und Terminator geben soll. Nee,
oh Gott.
Oh, aber ohne Gewehr.
Aber bitte genau in dem Moment, wo die Atombombe einschlägt.
Ja, ja, genau.
Judgment Day. Hey,
ja, Judgment Day. Terminator und Fast and Furious.
Ja.
To judge today.
Scheiße, ich hasse The Fast and the Furious.
Too fast ashes.
Ja. Ganze Filmreihe kannst du in die Tonne kloppen.
Ja, Mann. Aber weißt du so, ne? Need for Speed sei schon hier. Fast and the Furious geht immer noch weiter. Aber sie schaffen es nicht, Need for Speed Underground 3 zu machen.
Ey, wenn du dich für Tuning-Autos interessierst, dann ist diese Filmreihe vielleicht irgendwie.
Nee, und zwar nur bis zum dritten Teil, genau. Bis Tokyo Drift.
Danach ist er ein reiner Actionfilm geworden.
Also ich kann halt nicht verstehen,
wenn diese sogar einen Oscar eingefordert hat.
Also wenn jemand sagt, boah, mir geht so einer ab auf diese Muscle Cars und diese Tuning Cars, ich will die da sehen. Okay, kann ich nicht nachvollziehen, aber kann ich akzeptieren. Aber die Filme sind einfach Mist. Das ist einfach Scheiße. Das ist einfach Mist. Okay, zurück zu Terminator.
Genau, Skynet. Zu den guten, anspruchsvollen Sachen.
Bis Teil 3 bis 4, bis 5 war wirklich, muss ich sagen. Also, die ersten beiden haben nur vorgelegt. 3 bis 5 war wirklich, wie soll ich sagen, da spürt man die Kunst.
Da merkt man wirklich, wie ein Wein reifen kann.
Bitter im Abgang.
Er korkt.
Skynet baut in, wie wir aus dem zweiten Teil wissen, in alle Terminatoren eine Art Blockade ein, damit sie sich nicht gegen Skynet wenden. Also die bauen so eine Art freies Denken-Blockade ein. Das erfährt man als Arnie, der T-800 in dieser Werkstatt.
In Teil 3 da auch dieses, ne? Wo er Systemkomprimentierung hat.
Das weiß ich nicht mehr.
Na doch, da, der TX infiltriert ihn doch und dann hat er doch kompromittierendes System, wo ihm John Connor dann immer noch sagt, du bist T-800, wir haben so viel durchgemacht, da, und
er ja,
sagt,
kennst du mich noch, ich bin
eine Maschine. Und dann schaltet er sich ja selber ab.
Stimmt.
Wovon du sprichst, weiß ich gerade.
Also in Terminator 2, The Judgment Day, gibt es diese Szene, wo sie in dieser Werkstatt oder was auch immer sind.
Wo sie das Ding und den Chip aus dem Kopf ziehen.
Wo Sarah Connor ihn operiert praktisch.
Genau.
Wo Sarah Connor ihm den Chip aus dem Kopf holt. Und da sagt Arnie, dass es eine Art Sperre gibt bei allen Terminatoren, damit sie sich nicht gegen Skynet wenden.
Achso, und die nehmen die raus, ne? Ich meine, darum geht's.
Danach fängt er an, frei zu denken. Dann kommen ja so Sachen wie Hasta la Vista.
Ja, genau, dann fängt er an, menschlich zu werden. Ja.
Genau.
Zur Vaterfigur zu werden.
So ein bisschen zu, was eigentlich auch witzig ist, ne? Hollywood zeigt uns die perfekte Vaterfigur in einem großen, muskulösen Idioten, der nur das macht, was ihm gesagt wird.
Genau das wird in dem Film genau so gesagt.
Ja.
Also das ist jetzt kein unterschiedliches Ding, was Hollywood uns versucht beizubringen, sondern Sarah Connor erkennt das und sagt das.
Ja. Das bedeutet,
all den Männern in seinem Leben ist diese Maschine, der Vater.
Super Mutter, ja. Hättest du dem Kind auch eine Playstation schenken können, ganz ehrlich.
Das bedeutet, Skynet macht im Prinzip das, was wir Menschen versäumt haben, was uns die Existenz gekostet hat, nämlich so eine Art Subroutine da in das Programm zu schreiben, die uns davor schützt. Also genau. Das erste Asimovsche Robotergesetz, du darfst keinen Menschen töten.
So eine Art Subroutine. Du meinst also, wenn ich mal ein Kind haben sollte, ich sollte bei jeder Frage, die mir zuwider ist, es einfach einmal kurz schlagen. Negativ bestärken, bis es das lässt.
Das ist eine biologisch-psychologische Subroutine.
Also ich sag mal so, das hat bis in die 70er ganz gut funktioniert.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja. Ja.
Was?
Vater noch siezen und so, jedes Mal, wenn das Kind aufmacht, patz.
Mhm. Also, ja. Da waren Kochlöffel und Badelatschen noch beschissene Geschenke zu Weihnachten.
Ja. Sag mal, jetzt möchte ich mal sprechen über den menschlichen Widerstand, die sich da gegen Skynet wehren.
Mhm.
Und zwar habe ich hier eine interessante Zuschrift von unserem Hörer Norbert. Das hat er ursprünglich zu unserer Folge Sci-Fi-Tech Weltraumbesiedlung, wo wir über das Generationenraumschiff und so weiter gesprochen haben, geschrieben. Passt aber jetzt auch super zu der aktuellen Folge. Und zwar geht es um die Postapokalypse. Mhm. Passt auch super zu unserer Folge Postapokalypse. Ha, ich sehe da eine Verbindung. Einen Aspekt habe ich vermisst, schreibt er. Auf welchem Level beginnt die Zivilisation auf dem Zielplaneten? Lässt sich hier übertragen auf den menschlichen Widerstand. Man muss mit dem auskommen, was man dabei hat. Herstellung komplexer Geräte erfordert trotz allem Wissen einen größeren eine größere industrielle Infrastruktur, welche erst aufgebaut werden muss. Gedankenspiele dieser Art beschreibt Carl Amory in seinem postapokalyptischen Roman Der Untergang der Stadt Passau. Toller Podcast, ich freue mich auf jede Folge. Der Gedanke ist super geil, den wollte ich in der Postapokalypse-Folge selbst schon bringen, aber irgendwie ist er dann untergegangen bei allem Bullshit. Die Menschen im Widerstand bei Terminator, die haben ja echt eine krasse Technik am Start. Bei Genesis kommen die mit Apache-Kampfhelikoptern und zwar einem ganzen Schwadron. Mhm. Die haben Waffen, die haben eine eigene Zeitmaschine gebaut. Wo haben die das Zeug her?
Also Kriegsbeute? Zumal man bedenken muss, dass die Welt 2007 zerstört wurde. 1997
also zerstört wurde. Gerade in Computergames, in Spielen, ist es ja, wir alle kennen ja das typische Crafting-System. Mhm. Du hast halt einen Knochen und eine Schnur, darauf baust du einen Bogen. Und dann hast du noch ein Tuch dazu und plötzlich hast du einen Roboter. So funktioniert es halt in der echten Welt nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Also du brauchst halt, um sowas Banales zu bauen wie das Mikro, in das Tobi gerade reinsabbert, brauchst du eine riesengroße industrielle Kette mit wahrscheinlich hunderten verschiedenen Betrieben, die Rohstoffe bearbeiten und weiterverarbeiten, bis dieses Mikro rauskommt.
Ja. Ja, das ist halt immer die Frage so, ne? Ist das alles, was sie haben, im Prinzip nur so Ware, die im Prinzip alle jedes Mal einzigartig ist, weil sie wie zu Ritterzeiten individuell geschmiedet oder gefertigt wird, ne? Aber auf der anderen Seite musst du überlegen, wenn die so einen modernen Roboter dann da halt irgendwie kaputt hauen oder so ausschalten, dass er einfach nicht mehr geht, der gibt bestimmt eine Menge Fleisch her zum Abbauen.
Du meinst Rohstoffe aus den kaputten Terminator?
Und auch Wissen aus den kaputten Terminator. In Salvation siehst du ja auch noch John Connor und so, die sind ja in so einer riesigen Militärbasis. Mhm. So, das Militär wird höchstwahrscheinlich, da wird es bestimmt Notfallpläne geben, wenn der atomare Schlag kommt, dass halt solche Sachen, damit Regierungen ja zum Teil auch funktionieren können, dass sowas halt verschanzt wird irgendwo.
Aber dann wird es ziemlich schwer, sich vor Skynet zu verstecken.
Was?
Dann wird es ziemlich schwer, sich vor Skynet zu verstecken.
Ist es ja auch in den
Filmen. Also die müssen praktisch alles klauen.
Ja.
Die müssen, also dieser Apache-Kampfhelikopter, der kostet fast 100 Millionen Dollar. Das ist ein unfassbares Stück Technik. Der muss, also der wird in der Realität, wird er ja von Menschen, die sich nur damit beschäftigen, tagelang gewartet, bis er das nächste Mal fliegt. Also das ist, wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein komplexes Stück Technik.
Ja, obwohl man dazu auch heute sagen muss, das ist ja dann auch heute dann gerade dieses Luxusproblem. Wird dann wieder losgeschickt, wenn alles top. Zu dem Zeitpunkt, da
fliegt er auch, wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert.
Ja, ganz genau, danke.
Aber das Ding ist, diese Nummer mit dieser Apache-Kampfhubschrauber-Armee, die ist halt wieder im fünften Teil und Nonsens. So, wenn wir jetzt bis zum vierten Teil sehen, da hast du halt dieses, wie du das mal irgendwann zu Star Wars sagtest, diesen schönen Begriff, dieses Second-Hand-Sci-Fi, hast du da ja sehr schön in Salvation, ne? Du siehst, dass das hauptsächlich auf Loot-Basis funktioniert, was sie plündern.
Die müssen alles klauen, ja.
Die plündern sich alles zusammen, die nehmen das, was sie finden, das, was übrig geblieben ist, das, was sie aus den Terminatoren, die extrahieren die auch, sehen wir ja auch mit so einer bescheuerten Wasserschlange, wie sie die da auseinandernehmen. Die extrahieren ja sowohl Wissen als auch eben Rohstoffe und bauen die um, so. Das sehen wir da ganz schön. Wie gesagt, Genesis ist da wieder, zumal die Welt ja auch 2014 zerstört ist und dieses Apache-Modell, glaube ich, aus 2016 ist, gefühlt.
Ja, wir nehmen das alles immer als viel zu selbstverständlich an, was Norbert auch meint hier und wo er absolut recht hat. Sowas Banales wie eine Kugel für eine Waffe. Mhm. Ey, da musst du erstmal das Metall, das Erz aus dem Boden holen, musst das weiterverarbeiten.
Ja, wie macht das Skynet dann zum Beispiel auch?
Ja, Skynet hat die Infrastruktur, ja. Die baut Skynet, das sehen wir ja.
Also die müssen wirklich alles Skynet klauen, denn irgendwelche Fabriken aufbauen, die würde Skynet sofort tracken.
Ja. Müsste so Command & Conquer-mäßig, wo dann einfach irgendwo in die Wüste irgend so ein Kasten einfach gelegt wird, der dann sich so aufklappt. So
ein Bauhof. Ja, aber Skynet hat ja Satelliten. Skynet hat ja auch Satelliten, also die findet ihr auch.
Eigentlich sind wir Skynet, wenn sowas wirklich passiert, so Rebellion, dass wir dann dagegen kämpfen, ey, keine Chance.
Keine Chance.
Keine Chance, würde uns eiskalt fertig machen. Ja.
Das Ding ist, also was man machen kann, ist halt, wie gesagt, auf das zurückgreifen, was noch da ist. Und gerade der Film spielt in den USA, in Europa wird das anders aussehen, aber der Film spielt in den USA und da liegen überall Kugeln rum, du musst nur wissen, wo.
Ne? Im Automaten.
Es gibt Waffenautomaten in den USA, es ist so... Das ist nicht so das Problem. Das sehen wir auch bei The Walking Dead oder Ähnlichem. Nur, dass Skynet dann natürlich jetzt ein bisschen präziser ist als so ein blöder Zombie. Aber es ist theoretisch erstmal genug da. Du musst ja auch, wie Richard gerade sagte, nur einmal so einen Sicherheitsbunker finden aus den 80ern, der irgendwo vergessen ist, der vielleicht in gar keinen Archiven mehr auftaucht. Mhm. Also von denen Skynet gar nichts weiß. Oder Skynet davon ausgeht, dass wir davon nichts wissen.
Oder die Amis haben
als. Das reicht ja, wenn einer überlebt hat, der weiß, wo er war, weil er in den 80ern gedient hat.
Oder die Amis haben als die erste Atombombe fiel, tatsächlich die Area 51 sind dahin gerannt, weil modernere Technik. Da. Aliens.
Ja, ja, aber wenn Skynet eine Militärsoftware ist, dann hat die vermutlich ihren Speicherkern in der Area 51. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt.
Ach, eigentlich ist der Speicherkern irgendwo im Weißen Haus unterm Sitz vom Präsidenten, da wo es keiner erwartet.
Der ist cloudmäßig verteilt auf allen Smartphones, auf denen Snapchat installiert ist.
Also auf meinem nicht.
Ja, also das Ding ist, um das abzuschließen, du kannst halt nur über ein gewisses Loot- und Crafting-System funktionieren.
Ja, definitiv.
Also die haben keine industrielle Infrastruktur, weil Skynet die sofort finden würde, selbst wenn sie es schaffen würden, die zu bauen.
Ja, ja, das heißt, realistischste Variante davon ist, Entschuldigung, hätte ich unterbrochen?
Ja.
Also mitten im Satz, wie das sein muss.
Entschuldigung.
Merk dir, was du sagen wolltest, Richard.
Also, im Prinzip können die nur von dem existieren, was bereits da ist oder was sich mit einfachsten Mitteln kopieren lässt. Oder was sie ja auch machen, das macht ja hier John Connor zum Beispiel mit diesem Motorradding, umprogrammieren lässt. Geht ja auch. Du kannst ja die Waffen von Skynet beziehungsweise die Roboter von Skynet auch umprogrammieren und dann wird dann, das man ja so im ersten, ab dem zweiten Teil schon mit Arnie selbst. Du kannst ja auch deren eigenen Waffen gegen die verwenden.
Ja. Ich sag gerade, das, oder kam mir gerade der Gedanke, das realistischste Szenario dahingehend liefert uns ja eigentlich zum Beispiel auch hier zum Beispiel Fallout. Da geht's der Welt ja so gesehen auch nicht besser. Die looten ja auch, was das Zeug hält, bauen sich Wellblechhütten, Waffen werden irgendwie zusammengezimmert, sodass sie funktionieren. So wird das da am Anfang bestimmt auch sein.
Ja.
Ja, nur, dass du da die ganze Zeit von einem Hightech-Roboter-Syndikat beobachtet wirst.
Über den Realismus von Fallout sprechen wir, weiß ich nicht, denn ich habe mir da aus Klebeband und Metallnadeln und so einen Superanzug zusammengecraftet. Ihr wisst, was ich meine. Aber vom Grundszenario auf jeden Fall. Du musst halt alles zusammenschnorren.
Ja.
Ja.
Deswegen, also ich finde, das haben sie
jetzt. Die denken, die schlachten wahrscheinlich die Roboter aus. Alle diese töten, das ist wahrscheinlich für die wie bares Gold.
Ja. Mhm. Also das sieht man ja in Terminator Salvation, haben sie es eigentlich ganz schön gemacht. Also diese Nummer mit dieser Seeschlange da, die sie dann noch auseinandernehmen, um zu gucken, was hat Skynet vor? Also die holen sich auch Informationen aus den Speichern dieser Viecher und bauen ja immer auseinander, um die Energiekerne zu looten, etc.
Bei Salvation ist diese Postapokalypse, denn das ist ja auch wieder hier ein postapokalyptisches Szenario, ist die am realistischsten dargestellt. Ist alles so schmutzig, dreckig, wir leben unter der Erde, müssen uns verstecken, können gegen Skynet, wenn überhaupt, dann nur bei so einem Terrorismus Guerilla-Akt was ausrichten. Bei Genesis sieht's aus wie eine konventionelle Armee, die kommen mit Truppen, mit Helikoptern, John Connor hat eine coole Rüstung.
Ja.
Bullshit!
So kann die. Ich meine, der Hauptsitz, also in Salvation jetzt, der Hauptsitz des Widerstands ist in einem U-Boot irgendwo im Atlantik, damit Skynet das Ding nicht findet.
Stimmt.
Und das haben sie ziemlich cool gemacht. Das ist eine coole Idee.
Echt? Haben die das da gesagt? Mhm. Ja?
Ja. Aber und vor allem Skynet findet das im Laufe des Films. Mhm. Und das ist noch geiler irgendwie daran, ne?
Mhm.
So, dass es halt nicht mal irgendwo mitten über Atlantik sicher ist. Das ist schon, wie gesagt, der Film, wenn diese Nummern mit zum Beispiel die Seeschlange oder mit diesen furchtbaren Minen oder so, wenn das alles nicht wäre, hätte das ein sehr guter Film sein können.
Ey, Salvation glaube ich eigentlich auch, dass der ziemlich geil hätte sein können. Vor allem, der hat so viele, der hat auch coole Elemente teilweise.
Vor allem, der ist eigentlich sogar ganz geil. Der hat nur die Dinge, die das kaputt machen. Wenn man jetzt diese Szenen rausschneiden würde, wäre das ein ganz geiler Film.
Ja.
Der hat super schöne Plansequenzen.
Ich fand den auch. Ich frag mich auch immer bei Salvation, wie das Grunddrehbuch eigentlich war, weil das ist ja auch geändert worden nochmal. Ne? Ja, das soll ja um einiges besser gewesen sein. Ja.
Ich fand den auch ganz nett, der hatte nur so ein völlig farbloses Ende. Das ist so das Standardende des Actionfilms, das Terminator 1 ja im Prinzip auch schon hatte. Wir sind in irgendeiner Fabrik und kloppen uns.
Ja,
das stimmt. Aber es war ja auch eigentlich eine Exposition für eine Trilogie.
Ja, wie wir ja schon in der letzten Folge gesagt haben. Ja, schade.
Hatte Potenzial.
Ja.
Sprechen wir über das Thema Zeitreisen. Ja, Tobi geht noch mal kurz in die Küche und bringt mir auch noch ein Bier mit. Wir sprechen über das Thema Zeitreisen. Denn Terminator ist ja eigentlich, wenn man genau ist, kein Film über Roboter, sondern ist eigentlich eher ein Film über Zeitreisen, oder?
Ist das ein Film über Zeitreisen?
Also der erste Teil auf jeden Fall.
Ja, schwierig. Ist das ein reiner Film über Zeitreisen?
Nee, natürlich nicht, nein.
Nee, das ist halt so, es ist ja nicht,
aber es ist ein wichtiges Element.
Doctor Who jetzt oder sowas. Es ist ja, was ist das eigentlich? Es ist ein Präventivschlagsfilm. Es ist eigentlich ein Kriegsfilm.
Was so cool der erste Terminator-Film auch war, was viele Leute damals enttäuscht hat, war, dass du am Anfang des Films kurz die Zukunft siehst. Du siehst am Anfang ja kurz diesen Fight der Rebellen gegen diese primitiven Terminator-Viecher.
Im ersten Teil.
Im ersten Teil. Der Film spielt dann aber ab Minute, keine Ahnung, 4 oder 5, komplett in den 80ern.
Ja.
Ja, also der vorherrschende visuelle Stil ist der Realismus. Das haben die natürlich wahrscheinlich auch gemacht, weil die einfach keine Kohle hatten, um das Jahr 2020 die ganze Zeit darzustellen.
Das haben sie aber bisher noch nie gemacht. Du weißt niemals, bis auf Genesis jetzt, obwohl ich da mal sagen würde.
Salvation und Genesis, ja.
Nee, bei Salvation weißt du auch nicht, was nach, wir schicken ihn, da wird ja Arnie auch gerade erst gebaut. Was passiert im Prinzip, nachdem der erste Terminator in der Vergangenheit gelandet
ist? Ja, gut, aber.
Ach so, das meinst du.
Okay, aber du siehst bei Salvation schon das postapokalyptische Ödland und die Zukunft von uns aus gesehen.
Ja, das auf jeden Fall. Trotzdem weißt du nie, über diesen Zeitpunkt in der Zukunft kommen die nie hinaus. Es wird auch immer von irgendeiner großen Schlacht erzählt, bei dem sie dann halt Arnie umprogrammieren.
Das sollte ja das Ende der Trilogie sein, diese ganze Nummer. Also der Salvation-Trilogie.
Aber eigentlich könnten die das eigentlich mal richtig geil fertig machen.
Haben sie ja versucht, aber den wollte ja keiner sehen.
Und dazu, ich würde es gerne eigentlich ganz sehen. Ja. Nee, ich würde mich nicht mal ärgern, wenn Skynet am Ende wirklich gewinnt und dann die Frage vielleicht wirklich davor steht, was macht Skynet jetzt?
Fände ich mega cool. Würde ich mir cool angucken.
Aber das ist eine Mammutaufgabe. Stell dir mal vor, wir müssten uns jetzt hinsetzen, wir wären Drehbuchautoren und müssten uns ausdenken, was macht Skynet, wenn es fertig ist?
Pokern.
Okay. Gekauft. 2 Oscars.
Fantastisch. Naja, also das Worldbuilding der Zukunft kennen wir ja durch Salvation und das würde ich jetzt kanonischer sehen als das bei Genesis, weil es halt bei Genesis noch unrealistischer und noch alberner ist.
Ja. Großes Thema bei Terminator natürlich Zeitreise und temporale Paradoxa. Das größte Paradoxa von allen. Kyle Reese Pimmel ist das zeitliche Paradoxon, mit dem wir zurechtkommen müssen. Durch das Zurücksenden des ersten Terminators wird ja erst der Ablauf der Geschehnisse in Gang gebracht, durch den Kyle Reese John Connors Mom Sarah Connor bügelt, wodurch John Connor erst geboren wird, um in der Zukunft dann Kyle Reese kennenzulernen. Ihr wisst schon, es ist mega komplizierter Scheiß.
Das ist ja auch im zweiten Teil dann. Wenn die im zweiten Teil den Terminator zerstören, dann eliminiert John Connor damit seine eigene Geburt.
Nee, im zweiten Teil ja nicht.
Doch, weil er Kyle Reese nie kennenlernt und nie zurückschickt. Das ist dann parallele Zeitlinie.
Das ja auch noch. Ja. Ach ja, stimmt. Ich habe gerade nur gedacht, dann ist er ja schon geboren.
Parallele
Zeitlinie. Ja klar, dann schickt er ja logischerweise nie Dings zurück.
Also ist das
sowohl die Handlung von Teil 1 als auch von Teil 2 sind im Prinzip sinnlos, sich anzuschauen, weil sie so oder so genauso passieren müssen, wie sie passiert sind. Sonst würde es die Filme gar nicht geben. Also, ne, wenn der Terminator im ersten Teil Erfolg gehabt hätte, wäre das alles nie passiert.
Das wäre ein ziemlich langweiliger Film gewesen.
Ja, eben.
Are you Sarah Connor? Ja.
Yes. So. Zack. Das heißt, die Menschheit hätte nie gewonnen. Skynet hätte gewonnen. So. Das würde aber auch bedeuten, dass der Terminator niemals in die Vergangenheit zurückgeschickt worden wäre, weil John Connor ja nie geboren worden wäre.
Oh,
also
Gott,
hätte es die Rebellion nie gegeben. Also so oder so, die Handlung, es ist so, dass man sich einen Film anschaut, deren Handlung vorbestimmt ist. Weil das muss alles genau so passieren, wie es passiert ist, damit das, was passiert, überhaupt passieren kann.
Skynet ist aber auch ziemlich borniert. Oder? Skynet ist ja nur. Stell mal vor, wenn jetzt ein Terminator wirklich Erfolg gehabt hätte, dann ist doch die Chance eigentlich auch, dass die Welt so weit verändert wurde, dass Skynet vielleicht selber hätte niemals Überhand nehmen können. Das heißt, Skynet schaltet sich im Prinzip eigentlich selber aus.
Hätte noch sein können.
Noch dazu schickt Skynet einen Roboter zurück. Es entsteht so oder so, selbst wenn der Terminator, das wird mir gerade eben erst klar, selbst wenn der Terminator Erfolg gehabt hätte, würde das einfach nur eine parallele Zeitlinie ergeben. Skynet wäre immer noch in demselben Modus, dass es einen Terminator einfach zurückgeschickt hätte und trotzdem gegen John Connor kämpft. Weil Skynet kann ja nicht in die Vergangenheit Infos an sich selber schicken, weil das gibt es noch nicht.
Ja, vor allem, guck mal, durch das Zurücksenden.
Leute, nicht zu sehr ins Detail, aber komm nochmal rüber damit.
Ich habe hier gerade
Ich versuche nur unsere Hauptplatinen gerade vom Schmelzen zu bewahren.
Also, wir haben ja auf der einen Seite den Terminator, der zurückgeschickt wird, um Sarah Connor zu töten. Auf der anderen Seite schickt John Connor Kyle Reese zurück, um den Terminator aufzuhalten. Beides endet damit, Kyle Reese stirbt, hat aber John Connor erschaffen. Warte. Ja, mal. Kyle Reese stirbt und hat dadurch John Connor erschaffen. Hat davor John Connor erschaffen. Ja? So, und auf der anderen Seite stirbt der Terminator und dadurch erschafft er Skynet, weil die aus den Ressourcen des zerstörten Terminators Skynet erschaffen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Wir sehen eine doppelte Geburt.
Ja.
Die Geschichte der ganzen Idee findet in Teil 2 statt, weil die Geburten beider Fronten, sowohl Skynets Front als auch John Connor, werden durch diese Ereignisse geboren. Also es ist völlig unmöglich, dass der Terminator Erfolg hat.
Also ist das echt bescheuert eigentlich. Hätte Skynet nichts gemacht, dann hätte er einfach, wie gesagt, selbst wenn es erfolgreich
hätte. Dann hätte es Skynet nie gegeben.
Ja, eben. Das ist ja nun mal gerade auch das Witzige. Aber wie gesagt, selbst wenn der Terminator Erfolg gehabt hätte, dann gäbe es doch keine Garantie, dass Skynet auch noch dann entwickelt worden
wäre. Weil Cyberdyne diesen Chip nie gehabt hätte.
Ja, genau. Ja.
Also das heißt, das ist das, was ich vorhin meinte, das hätte alles muss in dem Film genau so passieren, wie es passiert ist.
Oder Skynet ist tatsächlich echt übermäßig intelligent, dass es damit sehr wahrscheinlich gerechnet hat, dass genau das passiert. Schickt einen Terminator, nicht flawless Design, lässt den im Prinzip kaputt machen, dass es selber überhaupt entstehen kann.
Mhm. Zudem die Frage, es muss ja eine Art Initialereignis gegeben haben. Also der T-800 muss es ja in einer Zeitlinie mal geschafft haben, John Connor zu töten. Denn sonst hätten die Rebellen ja nie davon erfahren. Allerdings gäbe es dann keine Rebellen mehr, um Kyle Reese zurückzuschicken. Leute, wir reden jetzt seit 2-3 Minuten darüber und unsere Köpfe rauchen jetzt schon mega krass.
Ja,
aber
die Initialzündung war ja, dass in der Zukunft John Connor mit seinen Jungs einen entscheidenden Sieg gegen die Maschinen errungen hat. Und die Maschinen daraufhin Muffen gekriegt haben und den Terminator in die Zeit zurückgeschickt haben. Und dann diese Ereignisse, die zu beiden Geburten gleichzeitig führt, ausgelöst hat. Mhm. Also es kann, das ist eigentlich ganz schön, es kann Skynet ohne John Connor nicht geben. Mhm. Und ohne John Connor kann es Skynet nicht geben.
Genau, ja. denn durch das, es gibt die abgefahrene Fantheorie, dass Skynet diese ganzen Zeitschleifen oder diese ganzen Paradoxa absichtlich herbeiführt, um sich selbst Technologie in der Vergangenheit zu geben. Wie der rote Chip, der dann übrig geblieben ist. Versteht ihr? Skynet beschleunigt seine eigene Entwicklung dadurch, dass es Terminatoren in die Vergangenheit schickt, die dort dann gegeneinander kämpfen und vernichtet werden. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
Aber hätte das Skynet das nicht viel einfacher haben können?
Im Prinzip, ja natürlich, der hätte einfach bei Dyson reingehen können und sagen, hier ist der Chip, fertig.
Warum, hier, ich bin der Terminator, hier bin ich, baue mich auseinander.
Es hat so eine witzige Denke halt auch eigentlich. Warum sollte Skynet Angst bekommen, wenn es in der Gegenwart bereits existiert, dass es in der Vergangenheit und in einem Paralleluniversum dann ja in dem Moment, weil es ja ein paralleler Zeitstrahl entsteht.
Wenn das so ist,
naja, rein mathematisch, theoretisch ist das so. Nur ist ja noch nicht bewiesen. Aber, das ist halt echt krass, weil wenn es in der Gegenwart schon existiert, welchen Grund sollte es haben, sich selber in der Vergangenheit nochmal haben zu wollen? Ist halt echt krass irgendwie.
Ich will die Diskussion leider ein bisschen abwürgen gerade, denn das ist zu krass gerade. Nee, ganz ehrlich. Es führt auch zu nichts. Punkto Zeitreisen, ich habe ja mit Fab und Andy in der Folge Sci-Fi Tech schon mal über Zeitreisen gesprochen, da ist gar nichts bewiesen und da kannst du auch gar nichts beweisen.
Nee,
das habe ich
auch nicht gesagt.
Das ist halt nur Spekulation und wir wissen halt nicht, was passiert. Wenn es wirklich so ist, dass Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sind, dann ist die große Frage, es gibt zwei Optionen. A, ist es so, dass Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwoben sind? Also ist es so, dass wenn du die Existenz deines Großvaters killst, wenn du deinen Großvater tötest, ist es dann so, dass du instant aufhörst zu existieren? Verschwindest du dann wie ein Gespenst, das plötzlich weg ist? Oder ist es so, das ist die zweite Möglichkeit, die ich plausibler finde, aber das ist wirklich nur Spekulation und Gefühl, dass dich deine Existenz in dem Zeitrahmen vor den Veränderungen schützen. Also du reist zurück in die Vergangenheit, tötest deinen eigenen Großvater, aber da deine Materie in dieser Zeit schon mal da ist, bleibst du auch dort.
Ja, oder eben, was Richard sagte mit den verschiedenen parallel laufenden Zeitsträngen, also dass du hast, wie so eine Hydra, dass du
dass jede Entscheidung einen weiteren Zeitstrang aufmacht.
Genau, genau. Du hast einen Zeitstrang, die Entscheidung, in die Vergangenheit zurückzureisen, macht den nächsten Zeitstrang auf, weil du ja in die Vergangenheit reist, tötest da deinen Großvater und machst damit zwei Zeitstränge wieder auf, weil einmal den, in dem du in der Vergangenheit weiter existierst und in dem du nicht mehr existieren wirst, weil dein Großvater tötest. Ja,
genau.
Also es ist echt so ein...
Also Das haben wir in der Zeitreisenfolge schon auch besprochen.
Was eigentlich witzig ist, weil wenn du in die Vergangenheit gehst, gibt's für dich kein Zurück mehr.
Ja.
Harald Lesch, der große Godfather auf hier Fernsehphysik, hat in einer Folge von sich mal in einer Sendung von ihm mal gesagt, er glaubt nicht oder er denkt nicht, dass Zeitreisen möglich sind, denn wenn das so wäre, dass Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sind, dann würde es theoretisch eine unendliche Anzahl von Zeitreisen geben in der Zukunft, die noch gemacht werden können. Und theoretisch könnte in jedem infinitesimal kleinen Punkt der Gegenwart irgendein Zeitreisender landen. Verstehst du? Mhm. Was unweigerlich dazu führen würde, dass alle Zeit, dass wir ständig Kontakt mit sowas hätten und dass alle Zeitlinien voll verwurstet wären. Klingt voll abgefahren, muss man echt mal drüber nachdenken. Ich glaube tatsächlich daran, denn in Genesis sehen wir, was passiert, wenn Zeitlinien verwurstet sind. Denn ab der Hälfte des Films habe ich gar nichts mehr kapiert. Ja. Also bei Genesis steigst du irgendwann aus.
Das ist auch so, da merkst du auch richtig, die Drehbuchautoren haben das sich genau dasselbe gedacht. So, ja, von wem wurdest du programmiert und zurückgesendet? Diese Informationen fehlen. Oh, how convenient.
Also bei Genesis steigt, das ist einer der Gründe, glaube ich, auch wieso viele Kritiker und Kinozuschauer den so verrissen haben. Denn der durchschnittliche Kinozuschauer, der will einfach nur Special Effects. Oh, Transformers. Und die kriegt man in dem Film. Aber du verstehst halt einfach die Handlung nicht mehr ab der Hälfte des Films.
Ja, vor allem, weil ihr keinen Sinn mehr ergibt.
Ja,
also es ist ja nicht so, dass wir zu blöd sind, die Handlung zu verstehen.
So, um euren Kopf jetzt...
Das ist aber auch echt ein gemeines Thema dann auch in dem Moment. Ne?
Um den Kopf jetzt richtig zum Rauchen zu bringen, lese ich hier die Zuschrift vor von unserem Hörer Hendrik. Hendrik hat uns schon vor Monaten geschrieben und ich wollte diese Zuschrift eigentlich aufheben für eine Sci-Fi-Tech-Folge, aber die passt heute super. Deswegen werde ich sie heute vorlesen. Hendrik ist gelernter Physiker, der uns hört und der tatsächlich gesagt hat, dass die meisten Sachen, die wir sagen, gar nicht so scheiße sind.
Hey!
Hendrik hat geschrieben.
Au, mein Auge!
Hendrik hat geschrieben, liebe Kack- und Sachverständige, warum ich glaube, dass Zeitreisen in die Vergangenheit praktisch nicht funktionieren. Unsere Erde dreht sich um sich selbst und auch noch um die Sonne. Unser Sonnensystem dreht sich auf einer schraubenförmigen Laufbahn um das Zentrum unserer Galaxie. Unsere Galaxie selber fliegt auch noch irgendwo im Universum im Raum rum. Wenn ich jetzt auch nur wenige Minuten in die Vergangenheit reise, wo komme ich dann raus? Irgendwo im Weltall? Oder gibt es einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass mein Körper in den drei Dimensionen bleibt, wo ich ihn gerne hätte? Und wenn man zum Zeitreisen nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch die genaue Ortsangabe braucht, selbst kleinste Abweichungen von der Zeit und oder dem Ort würden aufgrund der hohen Geschwindigkeit, mit der sich alles bewegt, dazu führen, dass ich irgendwo im Weltall lande, wenn ich zurückreise. Viele Grüße und danke für die lustigen Stunden, Hendrik. Super geiler Punkt.
Ja.
Hab ich noch nie dran gedacht.
Ich hab original letzte Tage an Karneval noch hier Rosenmontag mit einem Kumpel arschvoll in so einer verrauchten Kneipe in der Ecke gesessen und über genau die Nummer diskutiert.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du hast besoffen als Two-Face verkleidet zu Karneval dann dich über...
mit einem Kumpel über Zeitreisen unterhalten. Scheiße,
ja. Wenn ich dann, wann dann?
Ja. Und zwar über genau dieses Thema, über diese Raumkomponente.
Ja.
Ne, dass du halt... allein die Leistung, die der Rechner in der Zeitmaschine vollbringen muss, um errechnen zu können, wo die Erde wann gewesen ist.
Zu dem Zeitpunkt, ja.
Zu einem Zeitpunkt. Und wenn du in die Vergangenheit zurückreist und da auch nur aus irgendwelchen Gründen die kleinsten Abweichungen, und zwar nicht in deiner Rechnung, sondern innerhalb der Umlaufbahn ist, das kann ja, und fangen wir jetzt mal klein an, nur mit der Erde sein, ne? Wenn irgendwas Großes durch die Gegend geflogen ist und dadurch ein Millimeter... heißt Millimeter, ne? Ein Millionstel Makrometer, die Position oder die Umlaufbahn der Erde dadurch verschoben wurde. Ja, das kriegen wir so gar nicht mit. Und vor allem ist das vor allem nicht in den 80ern dokumentiert worden. Also wie funktioniert die Zeitmaschine in Terminator, die etwas in die 80er zurückschiebt, wo noch gar nicht dokumentiert wurde?
Also ich denke, ich bin davon überzeugt, wenn du es schaffst, Zeitreisen zu realisieren, dann muss deine Technologie auf so einem Level sein, dass du auch einen Computer hast, der diese Koordinaten korrekt zurückrechnen kann.
Im Prinzip aber könntest du dann nicht auf jedes x-beliebige Datum zurückreisen. Du müsstest eigentlich immer, eigentlich müsste dann errechnet werden, ja, wirklich, wo war die Erde zu dem Zeitpunkt?
Ganz genau.
Und dann, das sind Fixpunkte. Wie bei einem Rubik's Cube. Fixpunkte, an denen müssen wir uns, an denen musst du dich dann orientieren. Und dann gibt's wirklich nur vorgeschriebene Daten. Das sind vielleicht dann, vielleicht wahrscheinlich nur pro Monat 2 Tage, an denen du zurückreisen kannst, weil dann nur da zurück, oder lass es meinetwegen nur 2 Tage im Jahr oder im Jahrzehnt sein, in denen du zurückreisen kannst, weil
wenn du das richtig berechnen kannst, kannst du es immer machen. Schick mich zu den und den Raumkoordinaten und der und ist ja auch Wurst. Ich bin davon überzeugt, wenn du Zeitreisen realisieren kannst, kannst du das auch berechnen, aber es ändert nichts daran, dass es eine unfassbare Aufgabe ist.
Das glaube ich nämlich eben nicht. Ich finde das immer, in solchen Diskussionen immer ein sehr einfaches Argument zu sagen, ja, wenn das soweit ist, dann können wir das schon. Wir schaffen es auch bis zum Mars zu fliegen und waren immer noch nicht aufgrund des Marianengrabens. Also, weißt du, wir kennen weniger unseres eigenen Planeten als über den Mars.
Das liegt aber nur daran, dass Trump, und jetzt sage ich den Namen, die Kohle nicht rausrückt für den Marsflug. So sieht's aus.
Naja, das ist was ganz anderes. Außerdem haben wir noch
Elon Musk. Ja, ich weiß, was
Leute, du meinst. Worauf ich jetzt hinaus will, ist also dieses Argument von wegen, wenn wir die Zeit reisen können, dann können wir auch den Raum berechnen. Das ist nicht wahr. Also, weißt du, wir können zum Mars fliegen, aber wir können immer noch nicht tief tauchen.
Ja.
Weißt du, das eine bedeutet nicht unbedingt das andere.
Du hast recht, muss man vorsichtig sein mit solchen Verallgemeinerungen. Ja. Ist genau wie die gleiche Nummer mit den Aliens. Wenn die es schaffen, mit Warp hierher zu kommen, heißt es nicht automatisch, dass die Bodyscanner haben und dass Analsonden überflüssig
sind. Ich wollte gerade sagen, die landen dann wahrscheinlich einfach nur, die Luke geht auf und die sind heilfroh, dass sie es hergeschafft haben.
Ja. Nochmal zurück zum Thema Zeitreisen. Was ich mich gefragt habe: Warum werden die Terminator immer so knapp vorher reingeschickt? Es ist in den Filmen immer so, dass die Terminator Minuten oder Stunden vor ihrer eigentlichen Aufgabe reingeschickt werden. Wieso wird nicht mal ein Terminator?
Nein.
Doch.
Die haben nur Jahre Zeit, Sarah Connor zu erschießen. Die haben auch Jahre Zeit, John Connor zu erschießen.
Ja, aber die werden in den Filmen trotzdem immer ein paar Minuten vorher reingeschickt.
Vor was?
Vor was denn?
John
es gibt also doch keine Uhr, die abläuft bei Terminator 2.
Also der Punkt of No Return, um John Connor zu töten, liegt in der Zukunft.
Ja.
Also das ist da, wo er
ja, die Rebellion entführt. Moment. Der jetzt gehen wir mal von Terminator 2 aus.
Ja.
Der T-1000 wird da hingeschickt, um John Connor zu töten.
Ja.
Davon kriegen die Rebellen ja offensichtlich Wind und schicken den T-800, Arnie, zurück.
Ja.
Der T-800 tauchte aber ungefähr zur gleichen Zeit auf wie der T-1000. Warum haben die den T-800 nicht einfach ein Jahr vor dem T-1000 hingeschickt, sodass er noch richtig viel Zeit hatte, um sich vorzubereiten?
Panikreaktion, wir sind ja UNO-Menschen.
Nee, ich befürchte, das liegt ganz einfach daran, die klauen ja die Idee der Zeitmaschine und wahrscheinlich, also die menschliche Technologie ist ja noch nicht weit genug, das kommt ja von Skynet, die Maschine.
Quasi eine Panne,
und auch deren Programmierung nicht, die werden den einfach hinterhergeschickt haben. Ja. Selbe Programmierung durch das Tor. Was viel Spaß.
Das könnte sein.
Zum Beispiel auch so dämlich.
In so einer Art Panikreaktion.
Ja, was heißt Panikreaktion? Das ist das Einzige, was sie machen. Also ich bezweifle, dass irgend so ein postapokalyptischer Hinterwäldler weiß, wie man eine Zeitmaschine bedient.
Ja, wenn du auch siehst, die haben das ja auch in Genesis, siehst du das ja auch. Die wissen dann, scheiße, die haben den Terminator gerade zurückgeschickt, Maschine ist quasi noch warm. Ja, wer zieht sich aus? Wer fährt hinterher? Und schon ist einer da, der da halt hinterhergeht.
Aber bei Genesis ist die Zeitmaschine, da wird die schon wieder von denen bedient, weil dann könnte man das wieder. Weißt du, was ich meine? Also du musst dann schon diese alte Logik nehmen, dass die wirklich einfach durch dasselbe Tor nochmal schnell durchgerannt sind, um zu gucken, hör mal,
Was aber von Skynet?
Egal wie, aber wir müssen da auch hin.
Aber was von Skynet aber auch wieder so dumm ist, ne? Warum schicken sie jemanden für eine Zukunft, die noch nicht geschrieben ist, jemanden zurück, um jemand anderen zu töten, der prinzipiell jemanden gebären könnte, der dann mal Skynet Schwierigkeiten macht? Warum haben sie nicht einen Arnie aus dem ersten Teil vielleicht geschickt und den halt wirklich einfach nur, weiß ich nicht, wie so ein, vielleicht noch ein bisschen besser programmiert, wie so einen lieben, netten alten Opi oder Nachbarn oder irgendwas gemacht, der permanent darauf achtet, dass John Connor im Prinzip eine behütete Kindheit hat, dass seine Mutter eben nicht so paranoid wird und ihn auf das Schlimmste quasi vorbereitet. Weil nach den Erlebnissen aus dem ersten Teil.
Ja, aber da bist du ja schon wieder in so einer Schleife. Weißt du, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre John Connor nicht so. Ja, aber dann wäre auch Dings nicht so. Also,
wenn es die Infiltratoren gibt bei den Menschen in der Zukunft, warum gibt's denn nicht, warum wurden denn dann nicht die zurückgeschickt, die dann im Prinzip die Familie Connor infiltrieren, als hey, ich bin der nette Nachbar von nebenan und irgendwann, hey, kannst du mal auf John aufpassen? Na klar. So, und weg.
Weil die Existenz von Skynet und von John Connor sich einander bedingen.
Ja, aber der Roboter wäre doch danach immer noch da.
Ja, der Roboter, aber Skynet nicht.
Ja, aber das wäre ja sowieso das ganze Ding ja. In the, aber das deswegen sage ich ja, vielleicht war Skynet.
Du machst schon wieder das Fass auf, was wir vorhin zugemacht haben.
Ja, genau.
Das, also diese Schleife in Terminator, die ist.
Wisst ihr, was
alles musste dieser, genau so passieren, wie es passiert ist, sonst wäre nichts ja, davon passiert.
So schade, dass wir gerade den Podcast machen, weil wenn ihr Freds Gesicht gerade gesehen hättet, der hat wirklich gerade gerebootet. So, der hat da oben geguckt, weil wir einfach nur kurz weg.
Wisst ihr, was mich an dieser ganzen Geschichte so stört? Diese krasse Fokussierung, dieser Tunnelblick auf diese eine Person, John Connor.
Ja.
Also im Prinzip ist Terminator kein Film über Roboter, über Terminator, über Zeitreisen, sondern es ist eigentlich ein Film über Schicksal.
Ja.
Denn es ist ja wirklich, also bei Terminator ist es ja so, dass diese eine Person, John Connor, das ist ja die wichtigste Person auf der ganzen Welt in der Geschichte der Menschheit, in der Story von Terminator. Und mit dem Leben oder dem Ableben dieser einzelnen Person stirbt praktisch oder existiert die weitere Existenz der Menschheit. Das ist doch Bullshit.
Eigentlich hätte er so Neo-mäßig. Wenn
das
die hätten, die sich beide geopfert, wäre der Rest der Menschheit eigentlich am Leben geblieben.
Ey, diese Sicht der Dinge, dass von dieser einen Person das Schicksal der Menschheit abhängt, das ist doch so eine zutiefst konservative, das ist für mich fast so eine rechte Denkweise. Ohne Scheiß, Mann.
Ja, aber die macht an der Stelle.
Nee.
Ich weiß, was du meinst. Ich bin da vollkommen bei dir. Diese Logik der, ich sag mal, die weiterentwickelte Logik der Ein-Mann-Armee, dass du so eine passive Ein-Mann-Armee hast.
Das ist ja noch viel mehr. Das ist ja schon so eine Idee des Messias.
Ja, genau. Ja. Das ist so eine typisch amerikanische Heroisierung. Das ist so eine, es gibt einen Helden. Es gibt immer einen Helden. Ist natürlich Quark. Also ich verstehe, und jetzt lassen wir mal die Zeitreisen außen vor, wenn Skynet es in der Zukunft geschafft hätte, in Salvation geschafft hätte, John Connor zu töten, wäre irgendwer anders an seine Stelle getreten.
Mhm.
Also es macht nicht so viel Sinn, ein Individuum auszulöschen.
Es ist wie bei Staatsoberhäuptern, dann gibt halt den, der scheiße war, dann kommt der nächste, der vielleicht gut war, aber welcher dir in Erinnerung bleibt, ist halt dann so.
Ja, also es nützt halt nichts, den einen
auszuschalten. Ja. Nee, ist natürlich, ich sagen, weil Namen überdauern halt nicht mehr. Gut, jeder weiß heute, wer Achilles ist, aber wer weiß in...
Achilles
weiß
ist keine historische Figur.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Also natürlich gibt es,
Wer weiß in 1000 Jahren noch, wer Helmut Schmidt war?
So. Ja, aber es wäre ziemlich genau, ziemlich, also auch in 1000 Jahren noch will jeder wissen, wer Adolf Hitler war.
Ja.
Also ne, es ist so, ja.
Ja, es gibt natürlich so wichtige Persönlichkeiten, wichtige herausstellende Persönlichkeiten, aber jetzt stell dir mal vor, du würdest in die Zeit zurückreisen und Helmut Kohl, der, witziges Beispiel, Helmut Kohl war ja einer der Menschen, so sagt man, der mitverantwortlich war für die Wiedervereinigung Deutschlands.
Der war der Wiedervereinigungskanzler.
Genau, aber da waren natürlich noch viele andere Leute involviert.
Es war ja nicht er alleine.
Ja, stimmt.
Also es war ja nicht er alleine, der mit dem Schweinebraten die Mauer eingerissen hat.
Danach ist er zu Gorbatschow und hat ihn
in die Boden ist das wieder ein gestoppt. Gutes Bild. Aber wenn du jetzt in der Zeit zurückreist und Helmut Kohl
umbringst. Ist ein Terminator.
Dann wäre die Mauer trotzdem gefallen.
Dann leben wir ja, dann würden wir heute ja nicht in einem postapokalyptischen Deutschland leben. Also ja, mich nervt diese Fokussierung auf diese eine Person.
Also pass auf, doch, also an einer Stelle macht das Sinn, wenn, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob so explizit gesagt wird, es wird ja erstmal gerade in den voranschreitenden Teilen immer nur von der Rebellion gesprochen, die John Connor anführt. Es ist aber durchaus möglich, dass John Connor eine Idee hatte, also wirklich eine technische oder eine taktische Idee hatte, die einzige ist, die dazu führen konnte, dass Skynet besiegt wird.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Naja, dass er war ja sowieso schon vorbelastet.
Ja, das ist
ja
egal, also völlig egal. Was ich meine ist, dass er in der Zukunft, sagen wir mal, den Code geknackt hat, um die Tür zu öffnen, um bei Skynet reinzukommen oder so. Weißt du, dass er eine Sache gemacht hat, die ihn tatsächlich einzigartig gemacht hat. Nicht als Führer der Rebellion, sondern dass er irgendwas gefunden hat. Dass er irgendeine Idee hatte, irgendwas gebaut hat.
Er macht ja bei Salvation nicht viel. Er ist wirklich nur der arme Sack, der dann da wirklich immer nur die Motivationsreden irgendwie hält.
Das reicht.
Die strategische Scheiße, das machen Experten dann.
Nee, aber der jetzt, das sollte man nicht unterschätzen.
Also, bei Genesis wird es ja dadurch erklärt, dass John Connor super viel über Skynet weiß, weil es ihm seine Frau, sage ich schon, seine Mom, Sarah Connor, ihm gesagt hat, und ich meine die Sängerin Sarah Connor, am
Budget. Genau, und sein Vater Mark Terenzi, der durch die Zeit geschickt wurde.
Ja, der große Widerstandskämpfer Mark Terenzi.
Oh Gott. Lassen ey. Wir das. Wundert mich, dass wir
oh
jetzt.
Oh Gott, Alter. Und mich, die hätte Arnie ruhig fertig machen.
Dass wir erst jetzt darüber lachen. Dass wir erst jetzt darüber lachen.
Also, was ich abschließend möchte ich dazu sagen, wenn das so wäre, wenn John Connor der Einzige war, der aus. Im metaphorischen Sinne den Schlüssel hatte, dann macht das schon Sinn, das alles von einer Person abhängig zu machen.
Ja.
Wenn er aber wirklich einfach nur der militärische Anführer der Nummer war, dann ist es halt eine typische amerikanische Heroisierung. Oder ja. Messiasierung.
Ja, dann ist er, er ist dann der George Washington der Moderne.
Ja, genau, das meine ich ja.
Niemals aufgeben, niemals kapitulieren.
Bei Terminator Rebellion der Maschinen, dem unkanonischen dritten Teil,
Welche Teile zählen euch? 1 und 2.
Und dann in Ausschnitten 4.
Die guten Sachen.
Ja. Und
man kann eine Kuh auch nur aus Filets zusammenlegen wieder, ne?
Muss halt nur wollen.
Was so Franchises angeht, sind Fans halt auch einfach konservativ. Das muss aber auch so sein. Fans sind von Natur aus konservativ. Wir wollen keine verrückten neuen Terminator-Filme, die uns die Welt neu erklären. Für uns zählen 1 und 2.
Ja, wirklich. Wir wollen sehen, wie irgendein Connor irgendeinem schwarzen Eck aufs Maul haut. Und welcher Connor und welcher schwarzen Eck, ist völlig egal. Aber es soll auf einer stringenten linearen Erzählung beruhen.
Worauf ich hinaus wollte, der John Connor, der John Connor im dritten Teil Rebellion der Maschinen ist ja so ein totaler Loser, der überhaupt nicht mit dieser Erwartungshaltung klarkommt, dass er mal der Anführer der Menschheit sein soll. Was ich gar nicht, die Figur war super langweilig und farblos.
Es gab aber einen coolen
Moment. Ich finde diese Grundannahme, dass er so eine Pussy ist, aber relativ realistisch, denn was hat er denn in seiner Kindheit erlebt? Bei allem High-Detail, wir hören ganzen Roses-Shit, der wurde von einem Killer-Roboter gejagt.
Ja.
Das kann dich schon traumatisieren.
Ja. Also alles, was nach Teil 2 passiert, kann durchaus dazu führen, dass er das ist, was man in Teil 3 sieht.
Ja.
So ein Wrack einfach, der ist ja wirklich ein Wrack. Das Problem an der Darstellung von ihm ist aber eher, der wäre wahrscheinlich deutlich, deutlich krimineller geworden. Und deutlich gefährlicher geworden. Überleg mal, die Gehirnwäschen, die er von seiner Mutter gekriegt hat, die er dazu geführt haben, dass er so ein Drecksblach geworden ist. Aber eben eins, dass das alles nicht ernst nimmt, sondern einfach eine scheiß Kindheit hatte. Ja. So, und jetzt findet der aber heraus, dass das alles stimmt, also in Teil 2. Das belastet ihn ja auch, ne, dass er herausfindet, dass das alles wahr ist.
Ja.
Sagt er, gibt's ja auch diese Szene, wo das, boah Gott, meine Mama hat recht. Mhm. Und dann passiert diese ganze Scheiße und es ist aufgehoben und all seine Existenz, von der er gerade erst herausgefunden hat, dass dieses ganze Heldengelaber von seiner Mom machte Sinn. Für eine Woche war er wirklich mal irgendwann ein Held. Und er selbst hält das, also nicht nur er selbst, aber er und seine Gang, die halten das auf, dass er mal aus, also seine Zukunftsperspektive, halten die auf. Und klar wirst du dann halt scheiße.
So, ich glaube,
ein Lutscher.
Ich bin sogar überzeugt davon, wenn du im Alter von 10, 12 Jahren davon erfährst, dass du mal der Anführer der Menschheit werden wirst, ich bin überzeugt davon, dass das verhindert mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich diese Person wirst.
Ja. Das habe ich mich nämlich eben gerade auch gefragt. Ist der Zukunfts-John Connor, der im Prinzip davon nichts wusste, eigentlich ein besserer Anführer als der John Connor, dem das seit Kindheitstagen eingetrichtert wurde, weil der einfach fertig ist mit der Welt?
Ja, aber es gibt ja keinen Zukunfts-John Connor, der nichts davon wusste. Den gibt's ja nicht.
Da sind wir wieder in den Zeitschleifen-Paradoxen.
Das sagen die auch. Also in Salvation sitzt er ständig da und hält diese Reden, weil seine Mutter ihm das erzählt hat.
Ja.
In Genesis.
Woher die vor allen Dingen auch so viel wusste, die hatte halt, wie lange war Kyle Reese in der Vergangenheit? Vielleicht eine Woche?
Ja, wenn überhaupt.
Nicht mal. War halt auf jeden Fall genug gereicht, um zu vögeln. Kannst mal sehen, ein Typ aus der Vergangenheit und schon hast du dein Leben lang so Stress.
So eine heiße, exotische Schnitte.
Was ein One-Night-Stand eigentlich auslösen kann, den nuklearen Holocaust.
Ja, vor allem überleg mal, weißt du, für den Amerikaner ist ja ein Franzose schon sehr exotisch. Was meinst du, was ein Typ aus der Zukunft ist?
Es ist so krank alles. Es ist
da
so
fliegen
krank
die Höschen alles durch den Boden.
So, ich sag's ja, da hörst du die Hormone hüpfen und da knallt alles bis nach China durch.
Hörer Martin schreibt, wie wahrscheinlich ist eine reale Version von Skynet? Drohnen, Gesichtserkennung und Co. lassen den paranoiden Technologieskeptiker doch schon aufhorchen. Was meint ihr dazu?
Ja, aber also bestimmt nicht so, dass es so intelligent gemacht wird, dass wir Menschen können ziemliche Kontrollreptilien sein.
Ja, aber, also ja, uneingeschränkt. Das Ding ist nur, der Mensch halt neigt halt zu Fehlern. Also es ist Ich meine, schau dir Virenproblematiken an. Ich meine, viele Viren, die wirklich zu Problemen geführt haben, waren so nicht von den Programmierern, ich sag mal,
gedacht.
Also die haben sich ja selber auch weiterentwickelt. Es gibt ja.
Ist das echt so?
Computerviren, ja.
Es kommt vor, klar, dass Computerviren sich selbst weiterentwickeln. Bis zu einem gewissen Grad. Ne?
Auf also, eine primitive Art.
Also halt. Sehr primitive Art. Und es gibt aber zum Beispiel auch Software mittlerweile, die super intelligent ist. Ich meine, das beginnt schon bei dem Betriebssystem deines Smartphones. Also beginnt er schon im Kleinen mit super intelligenter Software.
Also, die entwickelt sich jetzt weiter. Wenn ich die Autokorrektur ansehe, dann ist mein Smartphone aber eher von der Digi-Sorte.
Ja, vielleicht ist das eine alternative Sprache. Jedenfalls, also du hast super intelligente Software mittlerweile, die aber noch nicht in der Lage ist oder die nicht in der Lage ist, sich selbst weiterzuentwickeln. Mhm. Nur wenn du diese beiden Dinge eines Tages kombinierst, und das passiert 100 Pro in diesem Augenblick irgendwo auf dieser Welt, das sind irgendwelchen dicken Forschungsabrechnungen, Einrichtungen. Allein bei Google, wenn sie da ihre Roboter bauen, natürlich haben die eine gewisse KI.
Ja.
Und ab einem gewissen Zeitpunkt überspringt halt die Weiterentwicklung. Es gibt ja zum Beispiel diesen Schach-ähnlichen, also nicht Schach, sondern es ist ein anderes Spiel.
Go?
Ich kann sagen, ich habe vergessen, wie es heißt.
Meinst du Go?
Diesen Rechner von Google, der jetzt sämtliche Weltmeister da geschlagen hat in diesem Spiel. Go. Und
dieses Spiel, das viele von uns bestimmt auch im Kindergarten gespielt haben, wo man mit so einem Stäbchen immer über andere Stäbchen drüber hüpft.
Ach, der Schall.
Genau, und wenn du über ein Stäbchen drüber gehüpft bist, darfst du das wegnehmen.
Genau. Und der hat ja sämtliche Weltmeister jetzt darin besiegt. So, und da gab es halt so ein, ist auch völlig egal. Jedenfalls hat er das gemacht. Und der macht das ja, indem er immer wieder Spielabläufe analysiert und sich selber weiterentwickelt.
Das Besondere an dem war, dass er das selbst gelernt hat.
Genau.
Der hat das selbst gelernt, wie man das macht.
Das ist aber auch, das beruht auch im System selber auf einer gewissen empirischen Datenerfassung. Je mehr Daten ich habe, desto mehr kann ich
daraus so funktioniert Lernen beim Menschen auch.
Ja, aber das Ding ist halt einfach so.
Nein, aber genauso funktioniert
das Gehirn auch. Es ist halt immer schwierig, weil ich kann mir den Punkt nicht vorstellen, an dem es so ist, weil ein Computer ist nur so schlau wie sein Benutzer. Du kannst den tollsten Rechner der Welt haben, wenn du zu blöd bist, den zu benutzen oder den richtig zu benutzen, dann kann es so schwierig sein, dass also, weiß ich nicht, der beste Computer der Welt kann dann auch der schönste Briefbeschwerer einfach sein.
Ja, aber bei dir, dieser Go-Roboter ist es eben nicht, weil die Programmierer von dem Dings waren mit Sicherheit nicht besser als der Weltmeister.
Auf der anderen Seite ist es halt auch total geil, dass ein Mensch mit seiner eigenen Logik derzeit bestehende künstliche Intelligenz in seine eigenen, vielleicht auch falschen Bahnen lenken kann. Also, dass künstliche Intelligenz noch nicht so gut ist, dass sie selbstständig sich selber eine eigene Moral, eine mechanische Moral quasi erschaffen kann. Weil, habt ihr das gesehen von diesem, von dieser super hochentwickelten KI, die Microsoft, glaube ich, auf Twitter losgelassen hat?
Ach so, diese Chat-Nummer
Sachen, da. Genau, ne? Die sich anhand von Chat-Protokollen und Co. In abgeschwächter Form. Ja. Die haben das ja komplett losgelassen bei der Beta damals. Mhm. Und es haben so viele Leute durch Hashtags und durch Protokolle, weil das Ding angefüttert werden musste, haben so viel Scheiß gepostet, dass das Ding irgendwann tatsächlich extrem radikal rechts war.
Ja. Oh ja, das war dieser Social Bot. Ja, ganz genau.
Also, siehst,
ich meine, das sind halt solche Sachen. Das war eine der am höchsten entwickelten künstlichen Intelligenzen. Anhand dessen, was es bekommen hat, gab es dafür dann nur eine logische Schlussfolgerung.
Ja. Rechts. Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel von einer gut gemeinten kleinen künstlichen Intelligenz, die in eine falsche Richtung gegangen ist. Der hat einfach nur analysiert und kopiert, was da bei Twitter und so abging und wurde ein AfD-Wähler.
Ja, genau. Und das ist halt dann dieses so Affe macht vor, Affe macht nach, ne?
Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Also genau wie bei diesem Go-Roboter oder bei dem, das ist im Prinzip dasselbe System, aber das ist eben auch dasselbe System wie
nicht
das
menschliche. Nicht ganz,
das eine ist adaptiert, es macht ja keine eigene, es adaptiert ja Moral. Nein, dann.
Was ich meine ist, ich sehe etwas, analysiere und lerne daraus. Mhm. Darum geht's ja. Ne, wie genau das jetzt funktioniert, ist ja völlig egal. Und das macht das menschliche Gehirn ja nicht anders. Ne? Also du siehst etwas, analysierst es und machst es nach. Darum geht's.
Nur bei der künstlichen Intelligenz, die hinterfragt nicht.
Das tut der Mensch auch nicht. Doch. Ein Vierjähriger hinterfragt doch nicht, ob er jetzt mit dem Hammer in den Fernseher hauen soll oder nicht.
Was dir deine Eltern als Kind eingetrichtert haben, das hinterfragst du doch heute.
Genau. Ja, aber so weit sind die Rechner ja noch nicht.
Ja,
also du musst den Rechner, diesen Go-Rechner zum Beispiel, jetzt als einen Vierjährigen sehen, der sehr begabt in Mathe ist.
Ja, das stimmt. Ne?
Also die Technik steckt, also deswegen diese furchtbare Metapher aus Genesis. Macht in der Nummer ja Sinn. Ne? Also genau da ist Skynet, oder das ist Skynet, genau da sind die KIen jetzt, ja, in den Kinderschuhen, aber sie sind halt, je nachdem welche, noch in kontrollierter Bahn, aber in der Lage zu lernen.
Mhm.
Und alles, was in der Lage zu lernen ist, sobald man es von alleine lässt, in der Lage, sich auch weiterzuentwickeln. Macht ja nur Sinn, weil sonst macht Lernen ja keinen Sinn. Mhm. Also, also wenn dieser Go-Rechner seinen Horizont erweitern würde, würde er auch das
dann aber auch nur einseitig, auch nur auf einer rein logischen Ebene.
Ja, was viel effizienter ist als eine
emotionale. Ja, man kann es halt maschinell effizient, aber dadurch, wie gesagt, geht halt sowas, so kannst du vom Computer, wie gesagt, Moral und Gefühl halt ja nicht
beibringen. Nee, ist ja auch nicht moralisch
oder
Gefühl.
Das weiß er dann gar nicht, dass es so gut ist, dass es gewinnt. Dann kann den Gewinn ja gar nicht auskosten.
Ja, aber er kann es durchrechnen, dass er so klug ist.
Ja.
Das ist halt wirklich eine Frage, die nimmt fast, ich betone das Wort fast, schon theologische Züge an, ob ein Computer, ein neuronales Netzwerk, der Go-Roboter war ein sogenanntes neuronales Netzwerk, ob das irgendwann genauso funktionieren kann wie ein menschliches Gehirn, auch mit Emotionen, mit Moral, Ethik und so weiter. Aber ich möchte darauf hinteasen, dass eine Sci-Fi-Tech-Folge gerade in Planung ist mit Andy und Fab, wo wir auch über Roboter und über künstliche Intelligenz sprechen. Das Thema reißen wir heute ja nur so ein bisschen an.
Nee, wir klären das jetzt.
Wir klären das jetzt abschließend.
Okay, dann pass
und
auf. Wenn es zum Thema Emotionen also, habe ich noch was.
Also wenn du so eine Superintelligenz wie Skynet baust, als Mensch, dann musst du der irgend so eine Art von ethischer Subroutine mitgeben. Haben die da nicht dran gedacht? Oder ist es so, dass Skynet sich selbst so krass weiterentwickelt hat, dass die aus logischen Gründen die überschrieben hat? Hat das Programm sich selbst überschrieben?
Möglich ist es. Oder, ja genau, also die haben ihr eigenes, also ich befürchte, dass die US-Regierung in dieser Welt die Potenz ihres eigenen Programmes völlig unterschätzt haben.
Ich kann sagen, jetzt wird's aber sehr Tinfoil-Head-mäßig, aber ja.
Nee, weißt du,
die US-Regierung, wenn ihr euch das anguckt.
Nein, es ist ja die Burger US-Regierung.
Sind nicht.
Es ist ja die US-Regierung in dem Film, die Skynet halt den Auftrag gibt.
Absolut,
ja. Und die schalten das Ding ja online, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, wozu
das
Ding tatsächlich in der Lage ist.
Das
ist so, und es kann ja sein, dass das so eine Subethik eingebaut ist. Das ist ja das, was wir vorhin mal hatten, mit der Theorie, dass das Skynet eventuell diese paar Menschen behält, um genau das zu tun, wofür es eigentlich gedacht ist. Das kann ja durchaus sein. Nur, dass eben den Weg dahin sich Skynet selbst ausrechnet.
Also wir wissen aus Terminator, dass Skynet sich selbst umschreiben und umprogrammieren kann.
Ja. Ja. Aber deswegen sage ich ja, diese kalte Berechnung, dass vielleicht den Terminator bewusst schlecht zurückgeschickt hat, dass er eben kaputt geht, dass er halt dass Skynet überhaupt erst entstehen kann. Skynet ist ganz schön selbstverliebt, oder?
Bei dem Nachdenken über diese ganzen Zeitlinien und Paradoxa und so hatte ich folgende Idee, was ich machen würde, wenn ich Skynet wäre.
Das ist immer so geil. Das klingt immer so, als ob du wirklich hier sitzt und die Hand am Kinn und die ganze Zeit einfach nur auf deine Raufasertapete guckst.
Ist das nicht eine Feind? Doch, das ist eine Raufasertapete. Wenn ich Skynet wäre, würde ich folgendes machen. Wenn diese Bedrohung durch John Connor wirklich so krass wäre und ich wirklich auf den Trichter komme, dass es nur in der Vergangenheit bewältigbar, dann würde ich Folgendes machen. Ich würde so einen richtigen Squad aufbauen von Timekillern. Also ich würde nicht nur einen Terminator bauen, der durch die Zeit reist. Ich würde wirklich eine Armee von diesen Typen bauen. Ich würde alle Energie, die ich hätte, in diese Zeitmaschine schicken. Und dann würde ich Folgendes machen. Ich würde an unterschiedlichsten Punkten in der Weltgeschichte verschiedene Terminatoren schicken. Also ich schicke einen in die 80er, ich schicke einen in die 90er, ich schicke einen in die 30er, ich schicke einen vielleicht sogar in die Steinzeit und ich schicke einen vielleicht sogar in die Zeit, als die Erde gerade noch mit Lava und Magma bedeckt. Wisst ihr, was ich meine? Ich schicke überall in der Zeit, baue ich so kleine Inseln. Das sind überall so kleine Schläferzellen. Und die Terminatoren haben die ganze Zeit im Blick, wie die Entwicklung abläuft. Und wenn irgendwas in die falsche Richtung geht, denn die wissen ja schon, wie es ablaufen muss, dann greifen die ein. Ich habe nicht nur einen, sondern ich sichere mich ab. Okay, in die Steinzeit einen zu schicken, macht jetzt vielleicht keinen Sinn. Aber es würde Sinn machen, nicht John Connor zu töten, sondern vielleicht in den 30ern seinen Opa zu töten. Oder vielleicht noch weiter zurückzugehen und im 19. Jahrhundert seinen Ur-Ur-Opa in irgendeiner Schlacht unauffällig zu töten. Das
zertritzt einfach den ersten Quastenflosser.
Es gibt, mir fällt gerade eine Lösung an, die viel effizienter und einfacher und billiger wäre. Die hätten in die 80er, nee, in die 70er vor der Existenz von John Connor, also bei irgendeinem anderen Connor, hätte Skynet einen Terminator mit einem USB-Stick bewaffnet zurückschicken sollen. Und in das Netzwerk des Kalten Krieges den USB-Stick rein, Skynet infiltrieren. Das heißt, er würde die Zeitschleife nicht auslösen, die dazu führt, dass, wenn John Connor stirbt, auch Skynet stirbt. Skynet würde schon existieren. Judgment Day einfach so früh, dass es keinen Widerstand geben kann.
Oder Skynet wird einfach das Internet.
Wäre dann ja so.
Vielleicht,
ja,
also vielleicht.
Skynet, weiß ich nicht. Ja, wirklich, zieh's meinetwegen in der.
Ja, aber dann gäb's ja, dann gäb's ja wieder einen John Connor.
Ja, aber, also, ja, aber ohne dass halt jemals Sarah Connor überhaupt, von Skynet auch gewusst hätte. Die wären wahrscheinlich auch irgendwelche Personen, die bei den ersten Bomben einfach zerbritzelt wären.
Ja, das meine ich, ja, genau.
Wenn,
das, ja, genau,
wenn,
ich,
wenn,
ja.
Wenn Skynet jetzt, sagen wir mal, Skynet ist wirklich runterladbar, so wie es in jedem Film dann immer ist, entweder auf einen Stick oder auf eine Diskette. Und sagen wir mal, die hätte Bill Gates in die Hand gekriegt. Und das wäre dann so, hey, guck mal, das und das, ich bin aus der Zukunft, ich kann uns alle miteinander vernetzen und das.
Bill Gates sagt jetzt, geil, ich mach Windows jetzt da draus, verkauf das an alle und dann irgendwann löst es halt einfach den atomaren Schlag aus.
Ja, aber genau das, aber Skynet braucht das ja gar nicht. Skynet braucht die Zeit ja, diesen zeitlichen Aufwand gar nicht geben. Weil das, in den 80ern war das Militär ja schon vernetzt. Das ist ja schon seit den 50ern oder so in Amerika vernetzt gewesen. Mehr braucht's ja nicht. Ja. Es braucht einen Anschluss, es braucht eine Diskette, einen USB-Stick, was auch immer
die Veranschlüsse da. Das ist dann mal öffentlich, jeder dann Zugriff hat irgendwann. Ja, stimmt.
Nein, eigentlich. Es braucht nur Zugriff auf die Atomwaffen.
Ja, ja. Ja, Skynet hat's wirklich, ja.
Und wie gesagt, das US-Militär ist ja seit den 50ern oder sowas vernetzt. Da kommt das Internet, ja. Und reicht doch.
Du weißt halt nicht. Du weißt halt nicht, wie viel Speicherplatz Skynet braucht. Vielleicht braucht Skynet irgendwie 50 GB Grundspeicher oder ja, sogar noch deutlich
mehr. Dann nimmt der Terminator 50 GB Speicher mit.
Ja, aber damit mit einem 50 GB Speicher konnte ein Rechner in den 80ern oder den 90ern noch nicht zurechtkommen.
Nein, aber ein Terminator mit einer entsprechenden Schnittstelle, der das umwandeln kann.
Eben, und die Ressourcen, die wir haben, um heutige Rechner zu bauen, die gab's auch in den 80ern.
Ja, ja, aber ich hatte gestern das Problem, dass ich eine mehr als 5 GB große Datei auf einen Stick mit dem Fahrt-Dingsbums-System-Dateisystem ziehen wollte.
Pornos.
nee, ein Film.
Pornos.
Also tatsächlich ist es so, dass das Dateisystem FAT32, das die meisten Rechner in den 90ern hatten, nicht mit Dateien über 5 GB zurechtgekommen ist. Ist egal, super, man kann es ja auch auf mehrere Dateien auf
Es ist ja nicht eine Software, die installiert werden muss, sondern wir reden ja von einer Art Virus.
Das wäre so geil, wenn Skynet wirklich so voll den geilen Plan hat. Es zieht sich selber auf einen USB-Stick, es kommt in den ersten Rechner der Welt, wird dort eingesteckt. Und der Wizard installiert sich nicht.
Ja. Leute, ist euch klar, dass Skynet vielleicht in der Zukunft unseren Podcast zieht und hört und analysiert und daraus noch mehr Energien bekommt?
Das heißt,
noch Ideen bekommt.
Und das heißt, die Terminatoren ist nicht Living Tissue over Endoskeleton, sondern es ist Living Boob over Endoskeleton.
Die Ideen kommen alle von uns. Vielleicht sind wir das Initial-Event. Das alles in die Wege geleitet hat. Versteht ihr, was ich nicht meine?
Da werden dann Terminatoren gemacht, die automatisch diesen Score drin haben. Da weißt du immer, wenn der Terminator kommt, macht er entweder das
Totalbahn.
Nee, das meine ich gar nicht. Aber das ist so in seiner Brust, halt einfach, wenn er kommt, entweder macht er selber mit den Lippen so.
Komm.
John Connor steht da so, hey, ich höre dich halt so.
Aber es könnte.
Oder jedes Mal, wenn er kommt, zieht er sich immer so am Ohr und dann gehen so an den Arschbacken so Soundboxen auf, die machen.
Es ist auch durchaus möglich, dass wir jetzt schuld sind, dass Skynet längst, also seit den 80ern schon uns infeed.
Oder Skynet hört das schon und deswegen wird die Menschheit zerstört. Ja. Also irgendwie habt ihr euch in. Weißt du, das ist immer so dieses, du bist das Ergebnis aus Milliarden von Jahren Evolution. Verhalt dich auch so.
Ja, genau. Ja.
Gut, also von mir aus können wir langsam das Thema abschließen.
Können wir gerne machen.
Ja, also
ich möchte aber noch zurück zu der Zeit,
an die Folge nicht mehr machen.
Also ich bin kein so riesen Zeitreisen-Fan, muss ich sagen.
Ja, ich auch nicht, kriege immer so Kopfschmerzen.
Farb von meinen Pforzheimern ja total, der steht total auf alles, was mit Zeitreisen zu tun hat. Diese ganze Ideen, was wäre, wenn der zurückgereist wäre und den gekillt hat, bla. Ich steig da irgendwann aus.
Das Geile ist dann nur einfach so, Farb, wenn er irgendwann keinen Bock mehr hat und keine Laune mehr hat, dann ist er einfach nur noch so, dass er dann sagt, ja, scheiß drauf, ist jetzt so. Das höre ich bei den Folgen dann immer irgendwann raus.
Gut, dann schließen wir das Thema des Tages.
Ich schulde übrigens 2 Bier. 3 Bier.
Ja, ich. Richard, du bist doch erkältet. Ich dachte, du willst nichts trinken.
Ach ja, weißt du was? Eins in Ehren, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann kann Tobi das austrinken.
Ich bin auch erkältet. Scheiß einfach auf meine Gesundheit, weißt du?
Hörerfeedback.
Moment, 1, 2, 3, 4.
Das
ist richtig häufig die Stimme.
Ich glaube, ich habe auch gerade Fred in das Ukulele-Spiel reingeredet. Ich weiß nicht, warum.
War nicht schlimm. Mir hat irgendein Hörer geschrieben vor ein paar Tagen. Sorry, ich weiß den Namen auch nicht mehr. Ich paraphrasiere heute lauter Hörerfeedback aus dem Kopf. Sorry. Hat geschrieben,
Mir hat einer geschrieben. Ich weiß nicht, wer es war.
Hat geschrieben, dass ihr eure Hans Zimmer Pfuas so toll findet und dass er die gerne lang und synchron hat und dass ich nicht reinreden soll. Also einmal noch.
1, 2, 3.
Pfuas.
Bitte schön. Irgendeiner hat uns heute, glaube ich, auch eine Nachricht geschrieben. Da hat er das PS unten auch mit reingeschrieben. Das fand ich sehr lustig.
Running Gag. Ja.
Herrlich.
Das kommt auf ein T-Shirt irgendwann.
Wir haben ja schon in der letzten Folge so ein bisschen im Nebensatz unsere Hörer gebeten, dass sie uns Ideen für ein Verschwörungstheorie-Format für unseren Premium-Feed geben sollen, für den Titel, für den Namen. Da sind schon herrlich alberne Ideen gekommen. Ich habe auch schon einen Favoriten. Ich verrat's nur nicht. Vielleicht in der nächsten Folge lesen wir mal ein paar Ideen vor.
Sagst du uns aber gleich, oder?
Ich sag's euch gleich off the mic, aber in der nächsten Folge lesen wir ein paar vor. Schickt uns gerne weiter Ideen. Wir suchen einen griffigen, schönen, kurzen Namen. Am besten irgendein Wortspiel mit Fäkalien für ein neues Format, das sich rund um Verschwörungstheorien dreht.
Wollen wir das ein Gewinnspiel machen?
Nö.
Gut.
Richard,
ist wieder ein Vorschlag.
Sowas off the mic, weißt du?
Okay, Entschuldigung.
Richard will wieder irgendwelche Sachen versprechen spontan.
Ich verspreche doch gar nicht. Ich habe dich gerade gefragt.
Und jetzt hören unsere Zuschauer, vielen Dank, dass wir das nicht machen. Weißt du? Du sagst so, hey, wollen wir denen was schenken? Und wir direkt so, nee, wollen wir nicht. Jetzt wissen wir, du bist der Nette und wir sind wieder die Arschlöcher.
Ja, so.
Vielen Dank, Richard.
Mike hat uns geschrieben und hat uns gefragt.
Ich schub's kleine Enten in den Teich, also ich bin nicht so toll.
Mike hat uns gefragt, könnt ihr vielleicht irgendwo eure Titelmelodie hochladen? Wäre ein geiler Klingelton.
Das lieber haben wir schon oft gehört, ne?
Lieber Mike, und jetzt nochmal für alle Hörer, die kann man schon sich reinziehen, die ist bei YouTube, in unserem YouTube-Channel hochgeladen. Wir laden ja alle unsere Folgen auch bei YouTube hoch. Es soll Leute geben, die Podcasts bei YouTube hören. Und einer der ersten Videos, wenn ihr da zurückscrollt, ist unser Titelsong. Den kann man sich dann bei YouTube einfach ziehen.
Den kann man sich dann mit halblegalen Mitteln YouTube
YouTube Online Converter.
Und weil das nicht all gibt's, ja.
Gib einfach bei Google YouTube und MP3 ein und die erste Seite, die du findest, bla.
Ist die Metal-Version eigentlich auch hochgeladen?
Ja, die Metal-Version kann man sich da auch bei YouTube anhören.
Cool.
Dennis hat eine Frage zu uns. Was macht ihr eigentlich nach einer frisch aufgenommenen Folge? Macht ihr Wettsaufen mit Kaki Brownface?
Hä? Kommt vor. Also es gab hier schon Folgen, wonach, ich werde es jetzt nicht zu detailliert sagen, aber es gab hier schon Folgen, wonach, ich sag mal, mehrere Körperöffnungen geöffnet wurden aufgrund von übertriebenem Alkoholkonsum. Das gab's schon.
Ja. Also,
aber für gewöhnlich sind wir recht brav.
Das war hier so dann auch wirklich so, ja, noch manchmal, nicht nach jeder, es gab wirklich so eine Handvoll Folgen, ja. Da war wirklich so hier aus dem Studio raus, so, weißt du, läufst auf der Bar, aus der Bar, tritt dir eine auf der Hände, weißt du?
Ja, also, das war schon. Es gab ja schon den ein oder anderen Abend nach so einer Folge, ja, aber meistens nicht.
Es ist mal so, manchmal eskalieren wir voll, manchmal trinken wir auch Tee und Wasser nachmittags. Manchmal ölen wir uns gegenseitig die Füße ein und hören Wahlgesänge und meditieren dabei.
So Klangschalen, die wir gegenseitig im Rhythmus hauen.
Ja. Gut, dann schreibt Paul aka Knusperkeks. Durch eine Empfehlung eines Arbeitskollegen, Grüße an Fabian, habe ich euch entdeckt. Ich bin begeistert. Ich habe innerhalb kürzester Zeit alle Folgen gehört und freue mich jetzt auf jede neue Folge wie ein Schnitzel.
Schnitzel.
Themenvorschlag, was haltet ihr davon, über das Thema Zeitreisen eine Folge zu machen? Ja, dann.
Ja, klar. Ich denke, das hätten wir heute geklärt, das wird gemacht.
Das zu den
Freds Leidwesen.
Das machen Andi und Fab jetzt noch. Und dann
Haben wir ja schon drüber gesprochen.
Dann reden wir nochmal über Donnie Darko und Butterfly Effect. Und ja, dann haben wir bitte. Wirklich alles, was mit Zeitreisen zu tun
genau,
hat.
Genau, alles, was so Paralleluniversum und Chaostheorie mit einfällt. Es sind die leichtesten Themen, also kein Thema.
Dann hat mir Paul noch irgendwas auf Klingonisch geschrieben, aber ich konnte es nicht lesen, weil ich den Font nicht auf meinem Rechner installiert habe. Ernsthaft jetzt.
Ernsthaft auf Klingonisch?
Irgendwie alle, viele Grüße auf Klingonisch. Das war aber nicht Kapla. dann schrieb Tim alias Ghost Poo. Servus Jungs, die neue Folge über Terminator hat mir echt meinen Gym-Aufenthalt versüßt.
Du hörst einen Podcast über Terminator und bist dabei am Pumpen.
Wenn du nicht
mindestens einmal irgendwie Arnis Stimme im Kopf gehabt hast, dann haben wir was falsch gemacht.
Passt doch perfekt.
Sitzt ja die ganze Zeit Pumping Iron.
Pumping ja, so Iron. Auf den Bank drücken. Now do the bench press. One more. You can do it.
Er schreibt weiter. Hatte die Folge über Scheißfilme und Regisseure damals auf Geschäftsreise im Flieger in mich reingefressen. Meine Kollegen haben mich nur blöd angeschaut, während ich mich im Flieger beömmelt hatte. Auf diesem Niveau bitte weitermachen. Mein Themenvorschlag. Remakes.
Oh.
Wann darf man wieder von einem Film ein Remake machen? Ist es bereit für einen neuen Terminator 1? Und wer soll mitspielen? Kann man Herr der Ringe nochmal neu verfilmen? Und von welchem Film soll man sofort nach Ausstrahlung ein Remake machen? In diesem Sinne, gut Stuhl, Tim.
Also ich kann dir sagen, von welchem Film man keinen machen sollte. Terminator, Herr der Ringe.
Ja, also Matrix. Bitte nicht anpacken.
Ja, also möglichst Finger weg von den Klassikern.
Genau.
Michael Bay, unser aller Lieblingsregisseur, hat es ja gemacht mit den Horrorklassikern, die alle nochmal zu remaken.
Yep.
Freitag der 13. Nightmare on Elm Street hat er nicht gemacht.
Nightmare Before Christmas mit Waffen.
Nee, aber der hier, Texas Chainsaw Massacre und so, der hat Disney, damit ja angefangen.
Disney macht es gerade, dass er alle seine Zeichentrickfilme plötzlich alles zu Realfilmen machen
Stimmt,
soll.
Stimmt, ja, ja.
Und, ja, im Prinzip ist es
Remakes
dann,
haben ihre Daseinsberechtigung.
Ja, ihr könnt meinetwegen Spider-Man sein. So oft verrufen, also, wie ihr wollt, solange ihr halt die Finger von ein paar Superhelden noch lasst, die mir persönlich wichtig sind. Aber Spider-Man kann meinetwegen, das wird schon so ein Running Gag bei dem. Ich hoffe, Tom Holland hält jetzt
nochmal. Die haben doch schon in Civil War, machen sie doch schon drüber lustig. Ach, uns gibt's in so vielen Formen.
Lieber Tim, ich weiß nicht, ob das Stoff für eine ganze Kack- und Sachfolge ist, müssen wir mal gucken. Vielleicht auch was Kurzes.
Wir haben ja was Ähnliches da im Petto schon mal auf der Ideenliste. Ich will nicht zu viel
verraten. Also, ich will nur kurz sagen, Remake von Terminator 1. Im Prinzip war Genesis, wenn du dir den nochmal genau anguckst, ein teilweise Remake des ersten und des zweiten. Da sind so viele Anspielungen drin.
Ganz ehrlich, das war mit Emilia Clarke, es war ohne Drachen, es interessiert mich nicht.
Ja. Sie war angezogen.
Ja, die Khaleesi angezogen, dunkelhaarig ohne Drachen, nö.
Ich finde die dunkelhaarig aber heißer.
Ja, ist er auch. Und wir lügen alle, wenn wir sagen, dass bei der einen Zeitreise-Szene wir nicht gehofft haben, dass man wenigstens einen Hauch Busen sieht.
Ich finde Emilia Clarke so medium sexy. Die hat einen Körper von einer 13-Jährigen.
Ja, von einer geilen 13-Jährigen.
Ich find's jetzt...
was für eine Richtung geht das denn jetzt hier?
Ja, ich find's okay. Sie würde mich jetzt aber... So, Person XY würde mich überhaupt nicht anmachen. Ist nicht Thema der Folge, können wir wann anders drüber reden. Ja,
schauen wir mal.
Genau, weibliche Schauspielerin, die wir knallen würden.
So.
Das wäre voll die geile Folge.
Ja.
So. Die Sandra Bullock. Ja, nee.
Nehmen wir wieder mit unserer Freundin.
Natalie Portman, ja. Völlig ohne Begründung.
iTunes-Rezensionen. Jetzt kostet ihr es aber aus. also so viele Hörer, wie wir in letzter Zeit dazu bekommen haben und also unsere Downloads sehen super aus. Wir kriegen viel Fanpost und so, aber die iTunes-Rezensionen sind gerade schwach. Ich möchte nochmal erinnern, dass wir alle, ich wiederhole, alle iTunes-Rezensionen, die uns gegeben werden, vorlesen. Die einzige neue kommt von Crazy Kloppy. 5 Sterne, bester Podcast. Hallo. Oh, jetzt kommt wieder was zum Eierschaukeln. Hallo, ich höre euren Podcast schon seit Anfang an und jede Folge doppelt und dreifach. Irgendwann kann ich mitsprechen auf meine Arbeit. Ich bin Azubi. Höre mittlerweile so viele auf meine Arbeit. Ich fange nochmal neu an. Ich komme nochmal neu rein. Hallo. Ich höre euren Podcast schon seit Anfang an und jede Folge doppelt und dreifach. Auf meine Arbeit hören mittlerweile so viele Leute euren Podcast, obwohl sie vor mir gar keine Podcasts kannten. Geil. Geil. Und ich muss sagen, ihr habt mir das Podcast-Hören komplett zerstört. Weil es gibt absolut gar keinen Podcast, der an eure Qualität, Emotionen und Sympathie rankommt. Das hat einer von euch geschrieben, oder?
Ja, ein bisschen.
Ich habe in keinem Podcast so lachen müssen wie bei euch. Mein Wunsch, mehr Sci-Fi-Tech-Podcasts von euch. Wenn Fabio erstmal in Fahrt ist, ist er nicht mehr zu stoppen. Er regt sich jedes Mal so lustig auf zum Wegschmeißen. Danke dafür, Marcel.
Super. Ja, Marcel, ich erhebe mein Glas teuersten Dosenbiers. Ich würde jetzt gerne sagen Weins, aber habe ich
nicht. Nee, wir sind der Pöbel.
Ja, also
wir wurden unlängst vom Pöbel angegriffen.
Der hört das bei seiner Ausbildung. Junge, du sollst was lernen. Ich will gar nicht wissen, was der macht. Am Ende ist das doch irgendwann einer hier, weißt du, Chemietarif, ne? Gefahrenzulage. Und dann lacht er sich einen ab, während er irgendwie einen Schwefelleck deckt.
Und da ist er der Zombie-Virus. Nein, also hier von wegen, der soll was lernen, ne? Wir haben australische Menschen, die von uns lernen. Wir haben russische Menschen, die von uns lernen.
Und er lenkt sich von seiner Ausbildung
vielleicht ab. Vielleicht ist er, wie heißen diese Sprachwissenschaftler hier? Podologe, der jetzt ein Fußärzte, ne? Wie heißen die?
Proktologe. Sprachwissenschaftler. Linguist.
Linguist? Nee, nicht.
Philologen.
Die auch nicht.
Was willst du, Tobi? Was willst du jetzt?
Sprachheilkunde.
Logopäden.
Logopäden. Vielleicht ist er Logopäde. Vielleicht macht das dann Sinn. Mhm. Weißt du?
Mhm. Genau.
Wenn er Philologe wäre, schlägt er einfach nur die Hände über den Kopf zusammen, denke ich.
Kann uns mal einer schreiben, ob er mit uns nochmal irgendwie. Mich würde mal interessieren, wie weit es wirklich geht. Wir haben noch niemanden aus Italien oder Spanien oder.
Wir haben Russland oder Australien. Reicht dir das nicht, du Größenwahnsinniger?
Ich will alles. Wir haben England. Ich will mal wissen, ob uns noch einer im Ausland hört. Kommestal, Una, Esther Hörer, Le Kack und Sach.
Schweizer haben wir ja schon einige.
Schweiz haben wir auch noch, stimmt.
Ja, stimmt.
Ein Österreicher.
Toll, die Schweiz.
Also wir haben schon einige Fans aus der Schweiz.
Wir sind mega international.
Aber uns fehlt ein Österreicher. Also wenn wir österreichische Hörer haben, schreibt uns gerne mal kurz an.
Und genau. Ein Liechtensteiner.
Ihr lieben Schweizer.
Es reicht ein Ausrufezeichen als Nachricht.
An die Schweizer, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ich mag große Rolex-Uhren, Fried eher kleinere.
Gut, damit sind wir dann fertig mit den iTunes-Rezensionen und dem Hörer-Fettbug. Wir waren übrigens im Fernsehen sozusagen bei massengeschmack.tv. Also wir können euch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie es war, denn wir haben diese Folge aufgezeichnet, bevor wir da waren. Aber jetzt sind wir wieder beim Thema Zeitreisen.
Das war natürlich geil, wenn wir jetzt sagen würden, ja, das war mega geil, wir waren voll innovativ, guckt euch die Folge an und dann ist es im Prinzip dann im Endeffekt voll das Chaos.
Jetzt sind wir wieder beim Thema Zeitreisen. Also wir sind am Freitag, dem 10. März bei Massengeschmack TV in der Sendung Pantoffel TV.
Wir waren am Freitag, den 10. März.
Ja. Verlinken wir auf Facebook, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und sind schon mal gespannt, wie das dann geworden sein wäre, wird.
Futur 3
so,
passiv.
So dieses so, in Hoffnung dessen, dass die Sendung gut geworden ist. Liebe Grüße ans Massengeschmack-TV-Team. Es hat uns Spaß gemacht, da zu sein. Gerne wieder.
Falls die Sendung scheiße geworden ist. Piep, 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 piep.
Gut. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes, 5 Sterne und ein schöner kurzer Text. Guckt mal auf unserer Website vorbei, www.kackundsachgeschichten.de. Unterstützt uns gerne finanziell bei Patreon. Alle, die uns da mindestens $5 pro Monat spenden, bekommen Zugriff auf unseren Premium-Feed mit exklusiven Premium-Inhalten, wie zum Beispiel unsere Quizshow Die Stuhlprobe. Außerdem bei Facebook und bei Twitter mal vorbeischauen. Und wir machen jetzt Feierabend. Und trinken noch ein Bier.
Bier. Wir mögen Bier.
Kann man so sagen. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss.
Ich hab's als Einziger gesagt. Ja, tschüss.
Okay, Tobi, mach mal Soundcheck.
Die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Die Gärung in meinem Hals erzeugt Schleim, der Schleim erzeugt Husten, der Husten erzeugt Gärung, Gärung des Schleims im Husten.
Nah dran.